Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat 168 und es war heute mal wieder so eine richtig schöne Trainingsfragestunde. Nicky Boy hat mich gelöchert mit Fragen, die ich ihm gestellt habe. Ich habe es versucht, aber es hat wieder nicht geklappt. Ich wollte mich kurz halten, Nicky Boy, ist nichts geworden.
Ist nichts geworden mit dem Kurzhalten, aber dafür haben wir noch eine weitere durchgehende Sache und ich bin mir sicher, Nils, das ist auf Fuerteventura werden Paddle-Profis geboren und ich würde sagen, damit gehen wir kurz in die Werbung und dann rein in die Episode.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
So, da sind wir drin im Chat und Nicky Boy, wir haben einen Desaster-Zeitpunkt zum Aufnehmen. Weißt du, was jetzt gerade parallel läuft?
Oh, jetzt hast du
jetzt mich. Guck ich drin, wie du im Sportgame drin bist. Es ist Donnerstagabend, 21.08 Uhr.
Kein Fußball oder ein Handballspiel sein.
Ja, Handball liegst du
oder
schon ganz
Basketball?
Gut. Handball-Europameisterschaft, Auftaktspiel, ja. Europameisterschaft Dänemark, Deutschland gegen Österreich und die Orlando Magics spielen in Berlin, die Wagner Bros. In Berlin spielen sie das NBA-Spiel gegen die, ich glaube, Memphis Grizzlies. Und wir hängen nicht vorm Screen, also wir hängen vorm Screen, aber wir hängen nicht. Und beides ist im Free-TV erhältlich.
Nee, stimmt nicht. Ich bin im Moment eher bei Paddle.
Paddle-Tennis.
Hast du einen eigenen Schläger, oder was?
Habe ich zu Weihnachten bekommen von Anna.
Oh, was? Weil du jetzt einmal gewonnen hast bei deiner Vereinsmeisterschaft? Oder spielst du
ja,
jetzt regelmäßig?
Nein, das war das zweite Mal, dass ich gespielt habe.
Das ist so. Ich glaube, das nennt man GAS oder so. Gear Acquisition Syndrome. So wie typischer Triathlet. Ey, das hat mir Spaß gemacht. Ich muss direkt Schuhe, Schläger und
ja.
Wahrscheinlich hast du dir auch noch nicht deine Laufsachen angezogen, sondern du hast dir noch ein Paddle-Shirt und eine Paddelhose gekauft.
Ich spiele tatsächlich ab und zu Tennis und ich bin da schön in Fila-Klamotte aufgeschlagen beim Turnier.
Geil.
Ja, richtig schön auch mit Hallen-Tennisschulen und so. Da hat Björn sich auch schon gefreut, weil er wusste, okay, der Junge weiß, wie es geht. Die Geschichte habe ich ja schon erzählt. Björn, ehemaliger Spieler an der Boris Becker Akademie war das, glaube ich, der dann ganz klar dafür gesorgt hat, dass wir das Turnier gewonnen haben.
Das hast du mir viel später erzählt. Du hast mir großkotz erzählt, du hättest gewonnen. Aber dass du halt einfach nur hinten standest, nichts gemacht hast, sondern
für dich
erledigt wurde.
Nicky Boy, in einer Woche fällt die Hülle. Wir fahren Freitag kein Rad, sondern wir spielen Padel.
Ja, lass machen. Wir brauchen dann aber nur noch zwei Gegner. Also, wer ist auf Fuerteventura von euch nächste Woche und hat Bock auf ein Padel-Match?
Freitag, 16, 17
also
Uhr.
Also packst du deinen Schläger ein?
Ich bringe den mit. Klar, die wiegen ja nichts und kosten keinen Platz. Das ist sensationell.
Guck mal, wenn man sich das mal überlegt, ich habe heute mein Rad eingepackt, weil ich ja am Samstag fliege.
Pain,
und
ne?
Morgen ist noch ein relativ voller Tag, da habe ich gedacht, normalerweise bin ich ja so, dann so wie jetzt heute, wir nehmen ja 21 Uhr auf, dass ich dann auch so um 21 Uhr merke, oh, heute Nacht um 3 Uhr fliege ich, aber mein Rad ist noch nicht eingepackt, nochmal schnell irgendwie erstmal alles suchen und dann noch so, oh, ich habe nur noch 3 Gels und so eine halbe Packung Carbpulver hier, alles irgendwie zusammensuchen. Und jetzt war
Amazon,
ich heute mal clever.
Amazon Prime Airport Delivery.
Das wäre Next Level.
Gate 41B.
Schalter 12. Aber nee, so weit ist noch nicht gekommen, aber richtig gut geplant und so, hast alles schon vorher geschafft. Und dann habe ich nachher auch genau das gedacht, boah, wenn du einfach irgendwie so nur laufen würdest, Marathon oder irgendwie Tennis, Paddel, was auch immer, Paddel spielen würdest, dann nimmst du einen Schläger mit paar Schuhe, Hose, T-Shirt, ab dafür. Ey, das ist so geil Radfahren und so auch ist, so nervig ist dieses Einpacken von dem ganzen Zeug, was du hast. Und dann suchst du noch, oh Mist, wo habe ich denn noch den Ersatzschlauch und irgendwie diese elektrische Pumpe, falls ich einen Platten habe und so. Da ist der halbe Tag weg,
bis du
das alles zusammengesucht hast.
Ich habe tatsächlich, da wurde ich auch so ein bisschen Angst und Bange, weil ich ja eine Woche später fliege. Und ich habe tatsächlich mein Rad schon picobello fertig gemacht. Also jetzt nicht eingepackt, aber ich bin ja in die, wie heißt dieser Freaky Friday, der Black Friday, ich bin ja in die Black Friday-Falle, habe ich dir, glaube ich, erzählt, bei Dynamic Bike Care gesprungen und habe alle Putzmittel bestellt, weil das war ja günstig, die man so braucht in so einem schönen Eimer. Das
habe ich noch nicht erzählt.
Nee, das habe ich dir gerade, nee. Ich habe erzählt, dass wir die eigentlich als Presenter brauchen. Und dann, doch, das habe ich dir erzählt mit Basti. Kann sein,
ja.
Weil ich habe das Wachs tatsächlich und dann habe ich geguckt und dann war da das noch und das noch. Ich dachte, ach komm, bestell einfach die Box. Ist doch Black Friday, ist doch günstig. Und dann habe ich das bestellt und dann meinte ich zu Basti so, oh Basti, ich bin so ein Marketingopfer, ich bin wieder voll drauf reingefallen. Stand da vorm Screen und dann habe ich das gesehen und dann gedacht, ach, kauf doch die Box. Und dann fing Basti voll an zu lachen, meinte er, mein Warenkorb war voll mit 500 Euro. Und dann habe ich gesagt, was hast du denn? 500, oh ja, dann noch dieser Kompressor und sowas alles. Und dann meinte er, ich habe aber nicht auf Bezahlen gedrückt. Ich habe meinen Kopf aus der Schlinge gekriegt. Und jetzt, das Ding ist ja, glaube ich, immer.
500 Euro für Putzmittel?
Er hat es ja, nee, und dann, wie gesagt, noch irgendwie so ein Kompressor oder so. Und
wahrscheinlich
eine,
auch hier, die haben so ja auch so Ultraschallgeräte zur, genau, Kette reinigen, genau, und exakt, keine Ahnung, exakt,
das wollte dann Basti natürlich haben für seine Top-Räder.
Großartig.
Ich habe einfach nur die Putzmittel gekauft und seitdem steht der gut aussehende Dynamic Bike einmal in der Ecke. Und da habe ich gedacht, ey, jetzt das Rad, das machst du jetzt richtig picobello sauber. Und dann habe ich das ist ja dann auch wirklich, wenn du es gemacht hast, also A, dauert das ja wirklich nicht mehr lange. Und du denkst ja wirklich, das Ding ist einfach aus dem Laden. Das ist ja, das riecht dann auch so schön und dann so ein Politurwachs und so eine Schutzschicht und sowas alles. Und ich bin dann auch tatsächlich nochmal in den Keller gegangen, habe mir es angeguckt, weil es einfach so schön aussieht. Hab noch neue Reifen aufgezogen. Und ich, eine Woche vorher, dann habe ich auch gedacht, alter Schwede Gürke, du wirst jetzt richtig zum Spießer, dass du eine Woche, geil, vor Abflug schon dein Rad fertig machst. Für andere wäre das völlig...
Ich verpackt, dann wäre es erledigt gewesen.
Ja, aber so, das ist da so krass. Nee. Die Zeit hatte ich auch nicht tatsächlich.
Na ja, gut.
Obwohl das Verpacken dauert ja heutzutage auch nicht mehr lange. Hängt natürlich immer davon ein bisschen ab, welchen Bike-Case man hat, aber...
Nein, das dauert nicht lange, aber das alles zusammensuchen, was da rein muss, weil dann, du musst ja auch noch die Laufschuhe reinpacken, dann muss der Poolboy noch auch in den Radkoffer, weil der im Nicky Koffer
Boy,
zu viel Platz wegnimmt.
Zwei Paar Laufschuhe, obwohl du bist nur eine Woche.
Aber habe ich eingepackt, zwei Paar Laufschuhe drin jetzt. Sehr gut. Ich hab vom Besten gelernt, weißt du doch. Zwei Paar Laufschuhe, kannst du auch direkt erklären, warum, falls die Leute ins Trainingslager fliegen?
Habe ich gestern tatsächlich an die, weil... Nächste Woche ist ja das Masterclass-Camp von Hannes Havaitus, oder jetzt heißen sie 808. Und den habe ich nochmal eine Mail geschrieben. Und man sollte auch im Trainingslager einfach seine Laufschuhe mit jedem Lauf oder mehr oder weniger jedem Lauf wechseln. Und auch wenn der Schwerpunkt bei den meisten im Trainingslager natürlich, was ja auch sinnvoll ist, beim Radfahren liegt, aber so 3-4 Läufe macht man dann doch ganz gerne in der Woche. Und da sollte man tatsächlich nicht diese 4 Läufe nur mit einem Paar Schuhe machen, sondern 2 Paar, weil einfach jedes Mal der Fuß minimal anders abrollt und so die Belastung auf den Bänder- und Sehnenapparat einfach geringer ist. Und auch tatsächlich auf die Muskulatur. Also es macht halt einfach Sinn, die Schuhe zu wechseln.
Und ich weiß nicht, hast du es gesehen, Nils? Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass der Breuer mit dem Gravelrad da ist. Und ich habe gedacht, der fährt so eine Inselrunde und habe, glaube ich, leichtsinnig gesagt, das sind irgendwie 250 Kilometer. Es waren aber irgendwie 398 Kilometer in 16 Stunden,
hat er die mal kurz verhaftet. Auf dem Gravelbike.
Alto Belly.
Ja, dann habe ich mich ja noch darüber lustig gemacht.
217, 218 Average oder so, oder NP, ich weiß nicht, was es war.
Alter. Wobei ich das jetzt tatsächlich gar nicht so beeindruckend finde für ihn. Also das ist ja, ich glaube ehrlich gesagt, das könntest du auch fahren über 16 Stunden.
Ja, aber irgendwie jetzt alleine nicht in so einem Rennen und einfach mal so, also je, wenn ja, ich,
das ist,
also ich sag's dir, wie es ist, wenn ich da jetzt hinfliege und ich glaube ein 200er würde ich mit Ach und Krach durchkriegen, aber danach muss ich einen Besen wagen.
Nein, das ist ja auch Sepp Breuer, hast du mir erzählt, ja, dass er bei der Giro d'Italia-Etappe mitfährt, wo ich ja immer noch davon überzeugt bin, dass es so einfach nicht geht, aber ist er noch da nächste Woche? Dann könnten wir mit ihm mal darüber diskutieren.
Ich glaube, der fliegt heim, wenn wir kommen.
Ah, schade. Wenn du kommst oder wenn ich komme? Weil ich komme ja auch fast eine Woche später.
Wenn ich komme, glaube ich schon.
Ah, ärgerlich.
Wir sind ja schon mal da jetzt.
Habe ich gesehen und ja, absolut beeindruckend. Und wir haben ja auch gesagt, das nächste Mal müsste man eigentlich nach Fuerte mit dem Gravelbike fahren. Weil
ja,
das schon fand
cool
da
nur im Süden runter.
Mega,
und
sensationell.
Da war ich noch nie.
Sensationell.
Da unten war ich noch
richtig,
nie.
Richtig. Nee, da gibt es ja auch nur die Autobahn, wenn man auf der Straße fährt. Und dann diese Out-and-Back-Section Richtung, was ist das? Moro Jable.
Ja.
Aber
Moro Jable, sagt Fred.
Moro Jable.
Moro Jable.
Nee, definitiv. Und jetzt geht jetzt los, ne? Fred auf Lanzarote aufgeschlagen. Cheppe habe ich noch eine schöne Königsrunde auf Gran Canaria geschickt, ist aber nicht gefahren. Ich habe tatsächlich mal auf Strava gestalkt. Der wollte nochmal eine richtig lange Runde fahren, hat er dann aber nicht gemacht. Und der ist jetzt ja zur Verstärkung auch rübergeflogen nach Lanzarote. Und wir sind auf Fuerteventura. Blutet mir schon ein bisschen das Herz, weil die Gruppe hätte ich doch schon gerne wieder mal erlebt für ein paar Tage. Das war schon ein richtig guter Spirit vor 2 Jahren.
Ich mit meiner jetzigen Form nicht.
Ach, jetzt stapel nicht wieder so tief. Du weißt doch, dann fährst du eine Woche lang.
Ich bin ja nur eine Woche da. Wenn ich fliege, bin ich in Form.
Ja, aber Johann war im Höhentrainingslager in Kolumbien. Also der wird... Ja.
Vorhin, der war vorher auf Lanza, hat richtig Umfang geschrubbt, hat geballert und dann hat er schön Höhentrainingslager in Luft dran lassen in Kolumbien.
Aber hat er da was gemacht? Nee. Also ja, sportlich hat er da nichts gemacht.
Ich schätze viel gesoffen und Kuchen gegessen und Ausflüge gemacht und wahrscheinlich war er auch mal irgendwie so, ich schätze, also da ist Johann ja auch genauso wie wir zwei, noch so Laufschuhen so mit und so einmal in der Woche noch so ein Alibi 6 Kilometer Lauf oder 7 Kilometer Lauf.
Weil er sich schlecht gefühlt hat.
Wahrscheinlich.
Aber der hat ja auch immer so eine Grundform. Nee, das wird cool. Ja, also ich freue mich auch tatsächlich. Und jetzt ist echt, also wie gesagt, die Camps gehen jetzt los. Finde ich schon sensationell. Und vor allem Fred auch, haben wir letzte Woche auch drüber gesprochen, jetzt natürlich mit dem TT. Ist nicht mehr lange hin, dann macht der Kerl einen Ironman. 2 Monate noch, das ist schon krass.
Wir haben im letzten Podcast drüber gesprochen, what the fuck. Ich habe es vorhergesagt. Ich habe gesagt, wenn er Neuseeland in Anbetracht sieht, dann müsste er ja eigentlich im Januar mit dem TT fahren. Hat er bejaht, jetzt ist er da. Wir haben noch nicht wieder gesprochen, aber ich würde sagen, das ist die Confirmation. Fred Funk wird Neuseeland machen. Oder wie siehst du das?
Aber er hat es doch eigentlich auch in dem Podcast gesagt, oder?
Ja, aber so eine Hintertür war da schon noch offen.
Ja, klar. Aber die hast du ja als Profi letztendlich auch immer bis eine Woche vorher. Das ist ja das Gute, dass du dich mehr oder weniger bei jedem Rennen anmelden kannst. Und was er erzählte, dass die ganzen Flüge schon gebucht sind, dass er einfach auch Bock hat auf den Trip. Was ja auch, es stimmt ja auch, es ist ja auch einfach das, was den Sport auch aus Profisicht, natürlich hast du als deutscher Athlet mehr oder weniger die Verpflichtung, bei einem der deutschen großen Rennen zu starten. Also entweder in Frankfurt, in Hamburg oder in Rot. Das musst du eigentlich schon machen, gerade diese Kaliber, die halt bekannt sind in Deutschland. Also das sehen dann die Sponsoren einfach auch gerne. Aber ansonsten geht's ja schon auch darum, Rennen zu machen, die halt irgendwie, die dir die Welt zeigen, wo überall ein anderer Spirit herrscht. Und Neuseeland ist ja einfach auch ein absoluter Klassiker. Das ist schon, also kann ich total verstehen, dass er da richtig Bock hat, rüber zu fliegen. Und gerade nach seinem Trip im vergangenen Jahr nach Australien, dann einfach zu sagen, nee, ich gucke mir jetzt nochmal Neuseeland an. Das wird schon ein richtig cooles Rennen werden. Und wie ich es ja gesagt hatte letzte Woche, ich finde es halt auch richtig, richtig cool, dass er Bock hat, sich mit den Norwegern zu messen. Dass er halt einfach gesagt hat, nee, ich messe mich jetzt tatsächlich mit den Schnellsten der Welt. Und das ist dann doch schon wieder ein echt guter Spirit. Auch wenn natürlich, ich weiß gar nicht, wie das jetzt ist. Hast du den aktuellen Stand im Kopf? Müssen die drei sich noch qualifizieren oder?
Validieren.
Oder müssen sie nur validieren?
Ja, also
sind die Top 10 noch? Sind die Top 10 automatisch qualifiziert? Oder sind es nur die Top 5?
Jetzt bin ich
oder?
Echt überfragt.
Nee, genau. Also nee, eigentlich war es ja immer so.
Fall.
Eigentlich waren es immer die Top 10. Eigentlich war's
aber das ist,
so,
glaube ich, schon länger nicht mehr so. Wenn ich, also, boah, ich, dieses Profi-Quali-Ding Hawaii ist so.
Ändert sich halt auch einfach sehr, sehr häufig.
Ja, und ich bin da auch nicht so echt, nicht so drin und lese mir da die News zu durch, weil. Am Ende hast du eine Liste, kurz vorher kannst du reingucken.
Klar.
Und so genau verfolge ich jetzt irgendwie Ironman Western Australia und sonst was jetzt auch nicht so genau, sondern am Ende bin ich da auch der Fan, der halt die Rennen guckt, die geil besetzt sind oder die einfach vom Feld, von der Starterliste versprechen, dass es ein krasses Rennen wird.
Aber letztendlich ist es auch egal, weil ich habe jetzt einfach gerade gedacht, wenn es halt nur 5 Plätze gibt und die 3 holen die Plätze weg, aber alle 3, Kaspar Stornis, Gustav Iden und Blumi, sind Ironman-Weltmeister und die sind definitiv immer, glaube ich, für die nächsten 5 Jahre schon qualifiziert und die müssen tatsächlich nur validieren. Das heißt,
ich glaube, so ist das. Und sonst ist nur, dass entweder der Erste oder Top 3 ist nur dann qualifiziert. Vielleicht sogar, also, oder muss nur validieren. Vielleicht sogar nur der Erste.
Naja, die Top 3.
Ich finde das jetzt nochmal schnell raus. Das interessiert mich jetzt schon.
Die Top 3 von Nizza sind auf jeden Fall qualifiziert, weil sie alle 3 Ironman World Champs sind. Der 5. auch. Sam Laidlaw, der ist auch Ironman World Champ. Der Einzige, der für den es relevant sein könnte, wäre tatsächlich Maarten van Riel, weil der als Vierter nach der alten Regelung, wo die Top Ten qualifiziert waren, qualifiziert wäre. Und jetzt ist zum Beispiel die Frage, müsste sich jetzt ein Maarten van Riel noch für Kona 26 qualifizieren oder ist er das schon? Aber nichtsdestotrotz, die Norboys, die werden Fred definitiv keinen Platz wegnehmen. Das heißt, ja, er kann auch Vierter werden und den ersten Quali-Platz holen, wenn die Top 3 wieder die Norboys machen. Aber nee, finde ich cool, einfach auch das, um zu sehen, wie die Messlatte ist, wie hoch die Messlatte hängt. Und macht schon Spaß, das zu verfolgen und ist ja tatsächlich nicht mehr so lange hin.
Ja, das ist halt krass, wenn im Februar jetzt schon das Rennen losgeht oder die ersten wirklich großen Rennen. Und auch natürlich spannend zu sehen, was auch wieder da, wir haben es schon oft gelobt, die Ironman Pro Series halt ausmacht, weil natürlich drei Langdistanzen einbringen hilft, um ganz vorne zu sein im Ranking. Es gibt viel Preisgeld, das heißt, das ist für die Profis auch attraktiv und da gehen dann natürlich auch viele drauf. Das heißt, wir werden da auf jeden Fall halt super stark besetzte Rennen schon sehen in Neuseeland. Mit Sicherheit dann genauso noch so weiter in Texas und eben dann auch über die anderen Rennen noch Frankfurt hinaus bis dann wieder nach Hawaii hin. Also, ja.
Und man muss dazu auch sagen,
also guck mal, ich hab's ganz kurz.
Ja, sag mal.
Titelverteidiger, also Top 1 ist automatisch qualifiziert. Ehemalige Weltmeister, du hast recht, 5-Jahres-Regel, ne? Das trifft dann eben auf die Norboys zu. Und Podium, Platz 2 und 3 und Top 10 ist nicht automatisch qualifiziert.
Oh, fies. Oh, das ist gemein.
Ja.
Dann ist tatsächlich Maarten van Riel nicht qualifiziert.
Genau, der muss sich qualifizieren.
Das ist fies. Was ich aber noch sagen wollte. Das ist
aber irgendwie auch geil.
Ja, aber ich fand das schon immer irgendwie ganz cool, dass du halt weißt, du hast dir jetzt die Hawaii-Quali geholt, du bist Top 10 und hast dann zumindest die Quali fürs nächste Jahr im Sack.
Ja.
Ist nicht. Was ich aber noch. Nee, ist nicht mehr so. Was ich noch sagen wollte zum Timing.
Ja.
Und da bin ich tatsächlich mal gespannt, weil letztes Jahr war es ja so, die Norboys haben Texas gemacht, haben Frankfurt gemacht und haben sich dann in einem dicken Block vorbereitet auf Nizza. Und Nizza war jetzt ja nicht so weit, ich glaube 7 Wochen nach Frankfurt oder 8 Wochen nach Frankfurt. Dieses Jahr machen sie schon Anfang März Neuseeland.
Dann Texas.
Dann machen sie auch Texas. Dann haben sie schon ihre 2 Ironmen, die sie zusammen mit Kona einbringen können für die Pro Series. Mhm. Heißt, und Texas, ich habe gerade mal geguckt, ist am 15. April oder 18. April.
Du würdest sagen, da ist noch einer frei.
Ich kann mir vorstellen,
dass die machen 4.
Ja.
Kann gut sein.
Nicht, ja. Die machen nicht 4 Ironman, aber die machen 4 Langdistanzen und schlagen in Rot auf. Ich sag dir das. Ich sag dir das.
Weil warum sonst Texas, ne?
Naja, um mehr Zeit haben für die Kona-Vorbereitung, aber
ich meine, letztendlich. Viel?
Nee, also definitiv. Und vor allem 73 ist natürlich die WM ist jetzt wieder oldschool, ist glaube ich 4 oder 5 Wochen vor Hawaii. Also da können sie sich dann auch drauf vorbereiten. Aber ich glaube tatsächlich, ich könnte mir vorstellen, dass die echt nach Rot kommen. Das wäre geil. See. Also zumindest Gustav und
ich meine, haben sie noch nicht gemacht.
Blumi, ne? Haben sie noch nicht gemacht.
Das ist, also es wird ja auch bei denen auf der Liste stehen. Ich meine, die wissen auch, was da abgeht und kriegen ja alles mit in der Welt. Also und ich meine, es wäre ja der nächste logische Schritt für die Jungs nur, ne? Und mit dem Rennprogramm würde es auf jeden Fall reinpassen. Es wäre jetzt nicht, definitiv, dass es dann so eine, ja, stimmt, wenn man es so betrachtet, ja, ja.
Könnte ich
sein. Auf der anderen Seite sind es auch 4 Langdistanzen dann, aber wenn, wem was egal ist, dann, also bei Gustav könnte man auch vielleicht überlegen, aber Blumi, der alte Panzer, warum nicht?
Der zieht das durch. Würdest du dich ärgern dann, dass du im Rennen bist und nicht das von außen verfolgen kannst?
Gute Frage.
Mittendrin statt nur dabei.
Nee, ich glaube, ich fände es geil. Ich glaube, ich fände es geil, im Rennen zu sein, weil ich kann es mir ja immer noch angucken und du kriegst ja, also je nachdem, wenn ich jetzt
den Hype kriegst du trotzdem mit, das stimmt.
Katastrophal in Form bin, dann nicht, aber sonst beim Laufen kriegst du ja schon mit, wenn du halt rauslennst unten am Kanal, wer wo ist. Also da rennen die Leute dir ja schon entgegen.
Aber du startest jetzt natürlich auch ein bisschen später.
Ja, aber deswegen, also die werden dann zurückkommen schon, wenn ich rein.
Du musst, nee, du musst, da musst du aber, das muss ein gutes Zeitfenster sein. Weil wenn du Pech hast, sind die schon an der Lände wieder Richtung Wendepunkt. Also Richtung zweiten Wendepunkt. Du läufst raus zum ersten und die kommen von der Lände und laufen, biegen ab nach Buchenbüchenbach. Und du musst noch zum anderen. Also wenn du Pech hast, siehst du die beim Marathon gar nicht. Das kann schon auch passieren.
Entweder ich könnte sie gar nicht sehen oder sie kommen mir entgegen, wenn sie dann halt bei Kilometer 25, 26, 27 sind und wieder zurücklaufen halt Richtung Rot wieder und dann abbiegen durch die Stadt.
Das könnte sein.
Würde man sich
sein.
Entgegenkommen. Und darauf würde ich jetzt mal schätzen, dass das ist, ich, Kilometer 27 und dann durch Speckpumpen läufst du ja da hinten durch die Gewerbegebiet
das
noch
könnte,
ein Stück durch.
Das könnte
weil es war 2022
sein.
So, da kam mir noch am Kanal, ich glaube, ab Platz 5 oder 6 entgegen. Und die anderen waren auch schon durch. Die habe ich gar nicht mehr gesehen.
Die hast du dann tatsächlich nur gesehen, als du hoch nach Büchenbach bist?
Genau.
Ja, krass, guck mal. Und da bist du ja zeitgleich mit denen gestartet.
Ja. Dieses genau, und deswegen hatte ich gerade im Kopf, könnte sich das ausgehen. Also, keine Ahnung. Ist ja auch egal, ob man sie dann sieht oder nicht. Aber es ist auch immer geil, wenn halt so, also wenn das so wäre und die, da ist halt immer geiles
Feld,
ist geil, ist
auch
immer geil
vorher,
zu sein, vorher am Schwimmstart und so.
Natürlich.
Das ist schon immer,
natürlich.
Das ist schon immer gut.
Wäre schon
vielleicht,
cool, wenn sie da sind.
Jetzt vielleicht ist mein Rennen ja dann auch so, dass ich einfach sage, ja, die Zeit ist egal, ich warte einfach, bis sie kommen. Dann bin ich beides, im Rennen und Fan.
Genau. Fan im Rennen, genau.
Dann habe ich die ultimative Experience.
Das stimmt.
Also mehr geht nicht.
Das
weißt
stimmt.
Du, ach, und bevor ich, vielleicht mache ich es dann so, dass ich dann kurz, wenn ich in T2 bin, dann renne ich kurz zum Ziel und warte, bis sie kommen. Dann kann ich gucken, wie sie rennen und dann laufe ich zurück und auf die Strecke.
Du würdest wahrscheinlich beim Schwimmen, würdest du schon immer nach links atmen, wenn du losschwimmst zum ersten Wendepunkt und wenn du dann siehst, dass das Führungskajak kommt, würdest du kurz anhalten und würdest gucken, während dir vorbeischwimmt und
komm,
kurz, oh
Christian.
Scheiße, geil. Da wird es dir aber auch richtig wehtun, dass du dann nicht im Profifeld bist, weil du dann wieder denkst, ah, könnte ich da jetzt mitschwimmen und sowas alles.
Scheiße, da triffst du wirklich einen Punkt.
Ja, na klar.
Das würde mich wirklich nochmal richtig reizen.
Schön, da mit Blumi zusammen aus dem Wasser rauskommen.
Ja, jetzt hast du mich. Da hast du mich wirklich.
Shit. Und das Krasse ist, das ist ja auch nicht unrealistisch.
Und da würde ich es auch riskieren und sagen, ich fahre so lange mit, wie ich kann.
Ja, selbst wenn du es riskierst, geht das nicht lange.
Ja, ist ja egal. Aber da will ich all in. Kurzdistanz, 40 Kilometer, TT.
Nee, ich glaube, der erste Anstieg da im Wald, ich glaube, da wär's vorbei.
Ja, aber wird er ja nicht mit 500 Watt hochfahren. Den ersten
natürlich,
Anstieg,
Blumi, wenn er dann noch nicht vorne ist,
erstmal muss
er
starten. So, komm, Nils, jetzt hör auf mit diesem. Jetzt werde ich ganz
geil,
wuschelig.
Wir bauen schon Renns, ja. Wir bauen ein Rennszenario. Und es ist einfach nur so eine fixe Idee vom Görke, dass er denkt, würde vom
Görke
Timing
hat,
her ganz
hat,
gut, ganz
vermutet,
gut
das
passen.
Das würde passen, sich dann. Aber lass uns schon mal das Rennszenario durchsprechen, ja. Wenn du dann auch im Rennen bist, was passiert. Großartig. Ah, wie sagst du so schön immer die Görksche Märchenstunde?
Aber oftmals ist es so, dann passiert es so. Deswegen bin ich wirklich,
ja,
bin
ja.
Ich wirklich
also
sehr,
also wahrscheinlich
sehr
ist jetzt, you heard it here first.
Ja.
Ja, mal gucken. Aber es wäre auf jeden Fall krass. Also auch für Rot wäre es krass, wenn die aus dem Ärmel zaubern würden, dann irgendwann in der Startplatz oder in der Starterliste Verkündung. Aber es ist ja lang, auch bis dahin selbst. Wenn die sich überlegen und die Saison so bauen, dass es möglich wäre, wer weiß, wie die Rennen verlaufen, es passiert noch irgendwo was oder irgendein Rennen läuft anders und irgendwie.
Ach, na klar.
Ist ein DNF in Texas, dann überlegen sie vielleicht doch, aber für die Pro Series, ich will doch drei Rennen, dann geht doch Frankfurt oder so. Ne? Vielleicht ist es auch so, dass sie halt überlegen, wir machen zwei früher und wenn die geil sind, können wir schon zwei Rennen einbringen, weil wir wollen auf jeden Fall. Clean Podium Sweep, Norwegen in der Pro Series 1, 2, 3 sein. Wir machen frühe Rennen und wenn halt irgendeins davon nicht so gut ist, dann nehmen wir noch Frankfurt mit. Das kann halt auch der Hintergedanke sein.
Obwohl ich tatsächlich da bei dir bin, das würde ich jetzt bei Kasper und bei Blumi würde ich das denken. Bei Gustav, ich glaube, der hat einfach Bock, wieder Hawaii zu gewinnen.
Ja.
Ich glaube, dass dem ist die Pro Series, dem ist die jetzt nicht egal, aber ich glaube, dass dem das nicht so, dem ist der Hawaii-Sieg wesentlich wichtiger als am Ende.
Würde ich mitgehen.
Also es ist jedem von den beiden, ich glaube, egal wen du fragst, willst du Hawaii gewinnen oder die Pro Series, würde jeder sagen, er will Hawaii gewinnen. Also das ist einfach so, dass der Hawaii-Sieg dann doch einfach nochmal viel, viel mehr wert ist als der Sieg in der Pro Series, rein wirtschaftlich gesehen. Und natürlich auch Hawaii ist halt einfach immer noch Hawaii.
Ja.
Und ja, aber es wird spannend werden.
Es wird spannend.
Hast du gesehen, wer ins Podcast-Game eingestiegen ist?
Ja, ich habe es aber noch nicht gehört. Hast du schon die erste Episode gehört?
Ich habe es gehört. Ich habe es gehört, tatsächlich.
Und, ich fand natürlich, das muss man einfach sagen, der Typ, egal was er anpackt, der ist einfach der Chef, Jan Frodeno. Dann holt er da als ersten Alistair Brownlee ans Mike. Super. Wo die sich da immer bekabbelt haben in der Karriere und dieses legendäre Hawaii-Finish-Ding gibt im, was war es, ARD-ZDF, wo Jan Frodeno ein Interview gibt, Alistair Brownlee über die Ziellinie kommt und ihm schön den Rempler im Live-Interview mitgibt. Ah, das ist herrlich. Und dann holt er den als ersten Gast rein. Also ich werde sie mir, Spoiler gerne ein bisschen, aber nicht zu viel, weil ich werde sie mir auf dem Flug anhören.
Dann sage ich nicht so viel dazu. Also es war wirklich gut. Es war in vielen Bereichen tatsächlich auch überraschend. Also Alistair Brownlee war, finde ich, unglaublich sympathisch und tatsächlich auch, ich finde, der hat einen krassen Spirit. Also ganz, ganz anders, als man denkt. Also das ist wirklich, da muss ich jetzt auch echt aufpassen, dass ich nicht spoilere, aber einfach noch zu der Situation, die du beschrieben hast, 2019 nach dem Hawaii-Sieg, passt halt total gut, dass als Jan Olympiasieger 2008 in Peking geworden ist, da war Alistair Brownlee, da ging das ja gerade mit ihm los. Da war er halt noch nicht jetzt so der Superstar und da konnte man noch nicht erwarten, dass er derjenige ist, der dann halt einfach die nächsten zwei Olympischen Spiele gewinnen wird. Und da beschreibt Frodo eine Situation, die dann halt auch einfach diesen Kreis schließt zu diesem legendären Fernsehinterview 2019 und dem Rempler von Alistair. Da war dann wohl, waren dann nachher natürlich so bei der Sieger-Awards-Party oder abends dann so ein paar Drinks wurden dann genommen und dann kam Alistair Brownlee. Ich weiß gar nicht, wie viel der geworden ist. Sechster, siebter, achter? Nee, sechster ist ja Ungerman geworden, aber der hat jetzt keine Rolle um den Sieg gespielt. Und dann kam er wohl irgendwann betrunken zu Frodo und meinte, hast du Glück gehabt, dass ich heute einen schlechten Tag hatte? zum amtierenden Olympiasieger.
Das ist eine geile Story.
Und da dachte Frodo nur so, alter Schwede, was ist, hat der das gerade wirklich gesagt?
Geil.
Und er meint das war die ganze Zeit, weil danach hat sich das dann ja wirklich immer so zu der Ellen hoch.
Backed it off.
Genau, und dann hat er ja immer diesen Satz im Kopf. Alistair konnte sich da gar nicht mehr dran erinnern.
Guck mal, Alistair hat ganz am Anfang seiner Karriere sich bei Jan Frodeno richtig in den Kopf gesetzt und das für eine Aktion, wo er so besoffen war, dass er nichts mehr davon wusste.
Exakt.
Ist das eine herrliche Geschichte?
Und meine Lieblingsgeschichte.
Guck mal, der hat wie sagst du das schön, mietfrei bei
Jan im Kopf.
Bei Jan im Kopf gewohnt.
Frodo ja immer.
Nur,
exakt.
Weil er sich richtig schön einmal weggeschallert hat.
Exakt.
Ja, guck, das, manchmal lohnt es sich auch einfach, einen über den Durst zu trinken.
Ja, das habe ich ja schon ganz oft erzählt, als ich Alistair Brownlee kennengelernt habe. Das war, ich weiß nicht mehr, man könnte jetzt gucken, wann Hamburg war, Weltcup und am nächsten Wochenende war ITU Weltcup in Kitzbühel, eine sehr schwere Strecke. Das habe ich auch schon mal erzählt, aber dann war noch so eine Afterparty, das waren halt noch so die goldenen Zeiten, deutlich vor Corona. Und da war dann immer noch so eine Race-Party, Athletes-Party im Café Brüsse. Das ist so ein Bootssteg auf der Alster, das habe ich dir, glaube ich, auch schon mal erzählt, wo die nachher so Gas gegeben haben, dass Alistair Brownlee wirklich vom Bootssteg in die Alster gepinkelt hat. Und dann als ein typisch norddeutscher Sicherheitsbeamter kam und mein Junge, du gehst jetzt hier mal raus. Und dann Alistair Brownlee, hey, you don't know who you're talking to. Und dann, also ist mir scheißegal, mit wem ich hier rede, du fliegst jetzt hier raus. Der war halt einfach wirklich lattenstramm und 6 Tage später hat er dann in Kitzbühel ganz souverän das Rennen gewonnen. Also wo du auch so denken würdest, das kann ja eigentlich gar nicht wahr sein, aber das ist halt ein Alistair Brownlee, der ist aus anderem Holz geschnitzt. Nee, das lohnt sich wirklich, also guter Podcast, sehr, sehr kurzweilig und wie du gesagt hast, hätte ich auch jetzt nie gedacht irgendwie, wenn man gerätselt hätte, wer ist der erste Gast, da wären wahrscheinlich 100 andere Namen gefallen, bevor man auf Alistair Brownlee kommt, aber du hast gemerkt, das hat den beiden auch richtig viel Spaß gemacht.
Großartig. Ja, freue ich mich schon drauf. Werde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Also von dir auf jeden Fall ein Podcast-Tipp. Hier. Kann ich das so sagen?
Ja gut, das war jetzt die erste Episode. Und
ja, aber hätte ja auch scheiße sein können. Ich meine, nur weil es Jan Frodeno ist, hätte jetzt auch, weißt du?
Da hast du recht. Also das Buch zum Beispiel, boah, das da steckt schon wesentlich mehr in der Story drin, als in dem Buch von Frodo dann rauskommt. Also das fand ich schon relativ zäh, da hätte ich auch gedacht, eigentlich hat er so eine unfassbar spannende Geschichte. Das ist jetzt ja auch nicht schlecht, aber es ist halt auch nicht so, wie Frodo eigentlich alles, was er in die Hand nimmt, wird irgendwie zu Gold. Das finde ich beim Buch tatsächlich nicht so. Da ist der Podcast, würde ich sagen, oder die erste Episode zumindest, schon deutlich besser.
Ja,
ist cool.
Hör ich mir an. Sehr gut. Nicht mehr spoilern, weil sonst kann ich mir das sparen. Und ich habe Zeit im Flug, weißt du? Auf 4 Stunden, auf die Kanaren. Das ist immer, muss man überbrücken. Und da, das mache ich immer gerne mit Podcasts beim Fliegen, muss ich sagen.
Kanaren ist ja auch dieser, haben wir ja schon auch drüber gesprochen, dieser eklige Flug. Ich finde so, Malle, steigst halt ein, dann pennst du irgendwann mal, schläfst du ein, dann wachst du auf, dann trinkst du deinen Kaffee und dann landest du schon mehr oder weniger. Und mit dem Mindset steigt man eigentlich auch in den Flieger auf die Kanaren, aber dann ist es halt einfach nochmal doppelt so lang. Das ist echt.
Ja,
das
ist auch die gleiche Maschine. Du hast da auch nicht wie dann Langstreckenflug das
Info-Entertainment-System
und so. Genau. Und dann hast du auch irgendwie wieder nicht vorgesorgt und ein iPad mitgenommen und Filme runtergeladen oder so.
Exakt.
Und dann,
hast auch keine Jogger an, weil man will ja gut aussehen.
Ja, genau. Ach, ich ziehe mir die Jogger an, weil Flieger nachts, ey. Das ist.
Ja, das geht
super
ja in Hamburg
früh,
nicht.
Morgens Flug irgendwie um, was ist, 6 Uhr oder vor 6 Uhr noch oder sowas.
Ihr könnt ja tatsächlich, Köln-Bonn könnt ihr ja tatsächlich auch richtig früh losfliegen. Ne? In Hamburg ist ja Nachtflugverbot, da darfst du das ja nicht.
Ja, da geht der, ja wir, da kommen, geht der wir landen glaube ich schon um 9.30 Uhr auf Fuerte oder so.
Das wird der erste 100er, der erste 100er wird noch am Ankunftstag gemacht.
Ich wollte eigentlich jeden Tag einen 200er fahren, wie Hello and Wheels.
Ja, das wird am ersten Tag wird das eng werden.
Aber ich muss ja auch schon ordentlich Kilometer sammeln, weil sobald du da bist, spielen wir ja nur noch Padel.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Ach komm, Switch. Wir haben uns was vorgenommen für die Episode heute.
Wir haben uns was vorgenommen, Nils. Wir haben ein paar Fragen bekommen. Ich habe zum Einstieg erstmal so eine gute Frage zum Reingrooven, die auch gerade echt gut in die Zeit passt. Und zwar fragt Tim, dass er bei diesen kalten Temperaturen, also wenn es unter Null geht oder um Null rum ist, immer bei seinen Läufen 5 bis 10 Schläge höher in der Herzfrequenz liegt. Und hat sich dann gefragt, soll ich jetzt dann trotzdem weiter nach meiner normalen Pace laufen oder lieber ein bisschen reduzieren und quasi, wenn ich in der Herzfrequenz einen Drift sehe, dass die Schläge höher sind, weil es kühl ist oder sehr kalt ist, soll ich dann ein bisschen die Pace auch rausnehmen?
Ja, würde ich schon sagen, weil der Puls ist ja nicht ohne Grund erhöht und du kannst jetzt ja sagen, ja, es geht ja nur darum, die Körperkerntemperatur aufrecht zu halten. Also da würde ich einfach sagen, man sollte da dann tatsächlich auch auf den Puls achten und ich hängt immer davon ab, was das für Sessions sind. Wenn das ruhige Grundlagenläufe sind, würde ich sagen, dass er sich auf den, dass er, der Puls sollte der Regulator nach oben sein. Also da sollte er sich definitiv an die Pulsvorgaben halten und dann halt einfach entsprechend langsamer laufen. Wenn es halt Intervalle sind, dann würde ich tatsächlich in der Situation eher nach dem Gefühl gehen, wie er sich fühlt. Also ob er merkt, dass der Puls hoch ist, dann spielt das ja einher mit seinem Gefühl und dann sollte er das entsprechend auch anpassen. Wenn er aber nicht merkt, dass der Puls höher ist und sich das eigentlich so normal anfühlt und er dann im Nachgang erst feststellt, oh, warte mal, der Puls war ja 5 Schläge höher als sonst, dann ist das nicht schlimm. Also, aber bei den ruhigen Läufen würde ich schon sagen, sollte er diesen Regulator definitiv einschalten. Intervalle würde ich eher das Gefühl walten lassen. Hängt natürlich auch immer ein bisschen davon ab, wie lange er schon in dem Sport drin ist, ob er ein gutes Körpergefühl hat. Ich persönlich, das ist eigentlich auch so die Vorgabe für jetzt fürs nächste Jahr, will wirklich versuchen, den Athleten noch mehr dieses Körpergefühl wieder zu vermitteln. Also das Körpergefühl jetzt nicht die wichtigste Metrik ist, aber tatsächlich, dass sie ein bisschen
vielleicht
abkommen.
Vielleicht dieses ein, also wirklich die API, die Klasse, dieses Einordnen.
Exakt.
Und für sich selber sagen, also dass man immer besser sagen kann, wo auf der Skala ist es denn jetzt wirklich? Weil wenn man das nie macht, das ist so spannend bei mir. Ich habe ja selber, ich habe das mein ganzes Sportlerleben nie für mich bewertet. War das jetzt ich sehe das immer, ich weiß das, ich kenne die, ich habe das bei 1000 Tests an der Sporthochschule, wo ich bei Studien teilnehme, wird dir immer die Box-Skala vorgehalten. Da musst du immer sagen, wie fühlst du dich gerade? Zeigst du irgendwas, weißt du aber nicht, ist das jetzt so? Das ist nicht so, keine Ahnung, ich zeige auf was, ja, danke, tschüss. Und seitdem wir diese Funktion im Club auch haben und immer bei mir auf dem Dashboard das aufploppt und ich für jede Session die wirklich bewerten muss mit dieser API, das jetzt 3-4 Wochen, werde ich gefühlt schon, also ist ja logisch, weil du dich mehr damit auseinandersetzt, auch schon wieder viel besser in diese Einordnung. Und diesen Punkt kannst du ja auch bei uns jetzt immer noch reinschreiben, wie hast du dich gefühlt und sowas. Das nimmt dann der KI-Coach am Ende mit auf, gibt dir Empfehlung und fasst das Ganze dann zusammen, dass du auch nochmal wiedergespiegelt kriegst, diese Einordnung, so dieses hier, die Einheit ist dir vor, du hast die gleiche Einheit gemacht, vor 3 Wochen ist sie dir leicht gefallen und war eine 5 von 10 und heute hast du angegeben 6,5 von 10. Also, ne, woran liegt's? Hast du mehr trainiert? Stress, sonst was? Und das ist halt so spannend für mich auch gewesen, so ein, also es ist lustig, dass du das ansprichst, ich hätte das auch noch mit reingebracht nachher von mir selber als Thema, dass ich das für mich gemerkt habe, dass ich da viel zu wenig immer drauf geachtet habe oder weil ich es einfach nie gemacht habe, weil es zu, also wenn ich das irgendwo angebe, habe ich das ja nie zurückgespielt bekommen oder sowas, weil ich ja auch nie mit einem Trainer zusammengearbeitet habe. Wir haben das in der Zeit auch nicht gemacht beim Project, beziehungsweise du hast dann reingeschrieben, die eine, wie sie sich anfühlen soll, aber weil ich die, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen Hausaufgabe oder Übung, ja nie gemacht habe groß in meinem Sportlerleben, war das für mich so, dass, also ich habe mich immer an diesen Pace orientiert und vielleicht kannst du dich auch daran erinnern, das ist auch schon so, dass dann irgendwann ich mich immer einfach, Nils hat was angegeben und dann gucke ich, was ist die obere Grenze und daran habe ich mich orientiert, egal wie ich mich eigentlich gefühlt habe.
Es ist auch tatsächlich etwas, was jetzt in den letzten Jahren bei mir einfach nochmal mehr Fokus wieder bekommen hat, weil ich halt einfach gemerkt habe, dass das tatsächlich in beide Richtungen die einfachste Art ist, den Athleten in die richtige Richtung zu bringen. Weil in dem Moment, wo du selber das auch einforderst und sagst, wie hat sich das denn, bewerte mal die Einheit, sorgst du ja dafür, dass sich der Athlet mit der Einheit anders auseinandersetzt und dann halt auch ein ganz anderes Gefühl hat. Und was halt auch sehr interessant ist, ist, wenn du lange mit Athleten zusammenarbeitest oder selber auch als Athlet, wenn du jetzt zum Beispiel zurückgucken willst auf deine Vorbereitung 22 und hast irgendwie das Gefühl, dass das alles wie geschnitten Brot lief. Und dann guckst du aber mal, was vor 4 Jahren eigentlich war und dann siehst du, dass womöglich die ganzen Key-Sessions alle mit so einer 8-9 bewertet wurden, also das eigentlich nicht mit einer gewissen Leichtigkeit war, sondern irgendwie hart erarbeitet war, dann kannst du natürlich auch einfach echt ganz gute Rückschlüsse ziehen, weil man, ja doch, man baut sich das ja immer so zurecht, wie sich das nachher richtig anfühlt. Und dann sieht man hinterher irgendwie, warte mal ganz kurz, ich habe doch eigentlich 5 Wochen super trainiert und dann siehst du, dass du womöglich von diesen 5 Wochen eine Woche krank warst oder irgendwelche Termine hattest und überhaupt nicht gut trainiert hast. Also da verwischen dann ja immer Tatsachen und Erinnerungen, verwischen ja tatsächlich.
Und auch so eintragen, mal nicht nur bewerten, wie hart war es, sondern auch dann wirklich diese Info dazu schreiben, was ich eben gesagt habe, wie, ey, heute auch, es lief nicht, ich hatte auch überhaupt keinen Bock, keine guten Beine gehabt, also diese kleinen Stichpunkte.
Genau.
Nicht nur eben, also einmal die Zahl benennen, dass man bei der Übung einfach besser wird und schneller, dass man jede Session einfach schnell einordnen kann. Wie ist die jetzt im Vergleich, dass ich das auch für mich weiß? Aber auch diese Kleinigkeiten, dass ich diese Möglichkeit habe, im Kommentarfeld. Und klar, wenn ich dann one-on-one mit dir arbeite, du siehst es als Coach und das ist dann im Feedback, ne, wenn irgendwo was außer der Reihe läuft, wird das dann halt besprochen. Und genauso dann jetzt irgendwie bei uns im Club, dass der KI-Coach mir jeden Montag dann zurückspielt, ja, hier, hoppala, da war was oder ne, das hast du anders bewertet als da und da. Und das war für mich echt so, wo ich dachte, ja, also ich bin mal gespannt, wie es ist, wenn man es länger macht, ob ich dann auch irgendwie wieder sage, so, ja, war jetzt neu und cool und jetzt brauche ich es aber nicht mehr. Aber am Ende ist halt genau das, was du gesagt hast, dieses, woran orientiere ich mich jetzt, Pace oder Puls? Und dann, also eigentlich ist ja beides egal, wenn du sagst, es ist ein lockerer Lauf, und es soll nicht über eine 5 von 10 hinausgehen. Und wenn ich genau weiß, wie sich für mich eine 5 von 10 anfühlt, dann brauche ich gar nicht auf Herzfrequenz oder auf Pace achten, sondern kann nach Gefühl laufen und kann dann immer mal auf die Uhr schauen. Passt die Pace, passt die Herzfrequenz? Und ich sehe dann, jo, bin im Bereich oder oh, bin voll drüber, aber Puls passt oder andersrum. Dann kann ich immer noch reagieren, wenn ich dann mal den No-Chain-Day habe, den berühmten von Thomas Hellriegel. Aber klar, dann muss ich mir gar nicht so krasse Gedanken machen, immer, und ich glaube, das haben super viele Athleten, dass sie dann auch Angst haben, wenn sie außerhalb dieser Bereiche sind, so, oh, habe ich jetzt den falschen Reiz gesetzt und werde ich jetzt überhaupt besser oder werde ich jetzt schlechter, weil es ist ja was vorgegeben und ich muss ja diesen Bereich treffen, sonst ist das Training ja ineffektiv, das war übrigens auch noch in der Frage, ne, das so, warte mal, hier habe ich es ergänzt, das war dann auch so, ich habe immer das Gefühl, ich verfehle mein Trainingsziel, wenn ich über dem Herzfrequenzbereich laufe. So, ne? Also das ist ja genau das Ding auch. Und wenn du da das immer mehr mit drin hast und das klar benennen kannst, wo liege ich da auf dieser Skala für mich, dann ist das gar nicht so ein Riesenfaktor. Und also dann hast du Kälte und das Gleiche kann man wahrscheinlich genau 1:1 übertragen dann auch auf Hitze.
Hitze ist eigentlich noch ein krasserer Punkt. Da hängt dann natürlich noch ganz viel Dehydrierung mit rein, gerade wenn du längere Sessions hast, dass du dann natürlich irgendwann womöglich einen klassischen Cardio Drift hast. Das heißt, je länger die Einheit wird, irgendwann geht der Puls durch die Decke und du kriegst ihn gar nicht mehr runter. Das liegt dann vielleicht daran, weil du halt einfach wirklich überhitzt bist, weil deine Körperkerntemperatur hochgeschossen ist, weil du einfach nicht mehr die Flüssigkeit im Körper hast. Du bist so leicht dehydriert. Also bei Hitze kommen dann eigentlich tatsächlich noch mehr Faktoren dazu. Aber auch bei Kälte ist es ja so, dass du in der Regel bei Kälte, wenn du jetzt einen längeren Lauf machst, die wenigsten nehmen ja was zu trinken mit, weil du halt einfach auch im Winter ja kein Durstgefühl hast. Das kennst du im Sommer, im Winter kennst du das eigentlich in der Regel nicht. Und da bist du ja letztendlich dann nach 1,5 Stunden genauso dehydriert, weniger dehydriert als im Sommer, weil du halt einfach weniger schwitzt. Aber du verlierst ja trotzdem so viel Mineralien. Und das ist halt schon auch so, dass man da auch wirklich ein bisschen drauf achten muss. Und diese Bewertung, wie du es gesagt hast, die ist schon wirklich sehr sinnvoll. Man sollte jetzt nicht nur nach Gefühl trainieren, weil das sorgt natürlich dafür, dass sehr viele, und das geht so ein bisschen auf die zweite Frage einher, dass er dann das Trainingsziel verfehlt. Das ist ja tatsächlich auch ein Fehler von sehr vielen Hobbyläufern, die halt permanent zu schnell laufen. Dass die halt einfach immer so dieses Gefühl haben, okay, ich laufe eigentlich locker, aber dann sieht man halt, dass sie tatsächlich mit viel zu hohem Puls laufen. Und zu hoher Puls heißt jetzt nicht, dass er irgendwie laut Literatur Tour zu hoch ist. Es gibt einfach sehr viele Athleten, gerade auch Athletinnen, die machen einen Grundlagenpuls mit einem 150er Puls. So, und bei mir ist 150er Puls schon definitiv eher Schwellenbereich, als dass es ein Grundlagenlauf ist. So, und wenn ich mit 150er Puls durch die Gegend laufe, dann wäre das definitiv zu schnell. Für viele ist 150er Puls aber ein ganz normaler Grundlagenbereich. Also der Puls ist halt einfach wirklich sehr, sehr individuell. Viele, die halt noch nicht so lange im Sport sind, laufen aber tatsächlich dann einfach immer in so einem Bereich, dass sie primär Zucker verbrennen, wollen aber eigentlich ihre Fettverbrennung, wollen halt im aeroben Bereich besser werden, laufen aber permanent im Glykogenstoffwechsel, also verbrennen die ganze Zeit Kohlenhydrate, Zucker. Und das ist dann natürlich, wenn die dann nur nach Gefühl laufen, ist es natürlich fatal. Also da ist es dann wirklich so, dass man sagt, ey, warte mal ganz kurz, guck dir das mal an, du hast eine Leistungsdiagnostik gemacht, die hat ergeben, dass dein Grundlagenbereich bis 150er Puls ist und du läufst die ganze Zeit mit 160er Puls durch die Gegend. Das fühlt sich vielleicht für dich jetzt locker an, aber ist es nicht. Und da ist es dann natürlich schon wichtig, dass sie auch tatsächlich gucken, dass das Gefühl abgeglichen wird mit den Zahlen, Daten und Fakten dann am Ende der Trainingseinheit. Aber generell ist es halt einfach entscheidend, gerade auch tatsächlich in diesen Intervalleinheiten, dass man das öfter mal hinterfragt, weil man da halt gerade Schwelle zum Beispiel, also die Dauerleistungsgrenze, LT2, aerobe Schwelle, FTP, was auch immer man das nennen mag, das sind ja so Intervalle, die man eigentlich ja relativ lange fahren soll, wenn man wirklich knapp unterhalb der Schwelle fährt oder läuft. Und da sollte man dann halt schon so ein Intervall auch mal, wenn man will, 20 Minuten durchhalten. Und wenn du da dann halt anfängst und dann sagst du nach 10 Minuten, ist das jetzt wirklich noch eine 7 oder eine 8? Und dann merkst du aber, Halleluja, nee, eigentlich ist das eine 9, das würde ich niemals 20 Minuten durchhalten. Dann ist es nicht wirklich unter der Schwelle, dann ist es über der Schwelle, dann ist es halt einfach zu intensiv. So. Und da ist es eigentlich noch entscheidender, dass man tatsächlich in diesen Schwellenintervallen oder dann in der Vorbereitung auf die Halbdistanz oder sogar Langdistanz, wenn man dann Race-Pace-Intervalle macht, die ja tatsächlich noch ruhiger sind, die sind ja dann von der Schwelle noch ein bisschen weiter entfernt, zumindest bei den Hobbyathleten, die Profiathleten, die absolvieren mittlerweile die Halbdistanz schon sehr nahe an der Schwelle, also auf jeden Fall nachher beim Laufen, aber beim Radfahren, da sind sie dann doch noch ein bisschen weiter weg. Phasenweise gehen sie aber natürlich drüber oder gehen sie dran, gerade wenn sie taktisch fahren. Aber so diese Ironman Pace, das ist dann ja auch wieder so eine Bewertung, die über die Zeit zunimmt. Also wenn du dann, sagen wir einfach mal ein klassisches Programm, 4x30 Minuten Ironman Pace fährst und du fährst die wirklich nach Gefühl, dann ist es ja ganz klar, dass das erste Intervall sich deutlich lockerer anfühlen muss von der RPE, als das vierte Intervall. Wenn ich das jetzt nach Watt fahren würde oder dann auch vielleicht auch mit Laktat abgleichen würde, da ist es dann so, dass die erste Wiederholung wahrscheinlich eher die ganze Zeit zurückhaltend ist. Die zweite dann auch so ist, dass du denkst, oh, überhaupt kein Problem. Die dritte wird dann schon so, wo du denkst, oh, jetzt wird es langsam schon so ein bisschen eklig. Und in der vierten Wiederholung denkt man dann, oh, das soll ich wirklich über 180 Kilometer durchfahren. Und diese Veränderung, die muss man dann natürlich eigentlich auch so ein klein bisschen mit einberechnen. Dass man da sagt, okay, am Anfang ist es dann wahrscheinlich eher so eine 4 bis 5, vielleicht maximal eine 6. Die letzte Wiederholung, die darf sich dann schon nach einer 7 bis 8 anfühlen, was ja eigentlich eher die Definition von einem Schwellenintervall ist. Also da muss man dann halt auch diese Länge letztendlich so ein klein bisschen mit reinbringen. Aber das, merkst du auch schon, beinhaltet natürlich A, ein bisschen Erfahrung, dass man halt weiß, wie fühlt sich so ein Ironman-Intervall einfach beim vierten Intervall an. Man wird da ja auch rangeführt, man fährt jetzt nicht irgendwie in der ersten Einheit gleich 4x30 Minuten, sondern das baut man natürlich langsam auf. Aber es erfordert Erfahrung und wie gesagt, es erfordert halt auch ein Körpergefühl, dass man halt einfach weiß, okay, die Minute 100 bis 120 fühlt sich halt einfach anders an als die Minute 1 bis 30 und 40 bis 60. So, das ist dann halt auch in der Bewertung wichtig, ne? Dass man halt am Anfang dann tatsächlich eher auch noch lockerer fährt und dann zum Ende das Ganze halt erst härter wird. Auch wenn man sich richtig verpflegt und auch wenn man sich richtig hydriert. Das kommt ja auch noch dazu, denn wenn man sich nicht richtig verpflegt und zu wenig trinkt, dann wird das Intervall natürlich nachher, dann kriegt man es wahrscheinlich auch gar nicht richtig durchgefahren. Dann bricht die Einheit auch zusammen. Aber da kommen dann halt so ganz viele Parameter zusammen, die dann immer noch mal so ein paar kleine Puzzleteile sind, die das Ganze dann irgendwie perfekt machen am Ende des Tages oder am Ende der Vorbereitung. Aber dieses Körpergefühl, das ist wirklich etwas, was ihr unbedingt versuchen solltet, immer mit eurem Training in Einklang zu bringen. Und das ist auch ganz lustig, wenn ich neue Athleten habe und die dann beispielsweise eine VO2-Max-Einheit fahren sollen. Das sind so die ersten VO2-Max-Einheiten des Jahres. Sagen wir jetzt einfach mal klassische 30-15-Intervalle. Und dann guckst du danach in Training Peaks rein und siehst dann einen negativen Smiley. Guckst dir dann die Einheit an und denkst, boah, eigentlich ist die total gut gefahren. Der Puls hat sich super entwickelt. Die konnten alle Werte so durchfahren. Es wurde am Ende auch so ein klein bisschen hart. Die haben das auch irgendwie mit einer 8 oder 9, also sagen wir mal mit einer 8 bewertet, schreiben dann hin zum Ende 9. Und dann fragst du nach, ja, warum hast du dem denn einen negativen Smiley gegeben? Es hat wehgetan. Dann denkst du so, ja, es ist also eine V2-Max-Intervalle, nee, gerade im letzten
Also ich wollte unter 8 Stunden Ironman machen, aber ich wollte mir nicht wehtun, ja, im Training. Also nee,
das ist dann
nee,
ganz
nee. Irre.
Da sagst du, ja, aber das ist doch part of the game. Und das ist dann zum Beispiel auch ganz interessant, dass eigentlich letztendlich die Einheit wie geschnitten Brot gelaufen ist, alles realisiert wurde und trotzdem negativ bewertet wird, weil es halt einfach wehgetan hat. Und dann wirklich denkst du, ja, aber das ist halt part of the game und das gehört halt dazu.
Geil. Das ist, ja klar, aber ja, aber das ist so dieses, was du auch immer vergisst, in deinen eigenen Sachen, wenn man länger schon Sachen macht oder nicht macht und wie begeistert ich jetzt auch von einfach der API bin, das selber wieder zu nutzen, weil ich es halt noch nie so wirklich angewandt habe und jetzt nochmal sehe, wenn auch irgendwo direkt ein Feedback zurückkommt und dass ich besser darin werde und alles ist ja alles, wo du besser wirst, ist ja erstmal wieder hyped und ist cool und das so zu verstehen und genauso, wenn jemand neu im Sport ist und das erste Mal 30-30er oder noch schlimmer 40-20er fährt und ja, der bewertet das dann mit einem negativen Smiley als wehgetan. Das ist gut. Aber Nils, total, springen wir. Ja?
Nee, ganz, ganz wichtig noch, weil das auch ein ganz guter Punkt nochmal ist, um dann nochmal das auch nochmal zu vertiefen. Vielleicht dieses trainiere ich dann am Trainingsreiz vorbei.
Red ins Mikro,
vorbei.
Sonst kriegen wir wieder Ärger.
Trainiere ich am Trainingsreiz vorbei. Ja. Und das ist tatsächlich so, der Trainingsreiz, man, kommen wir wieder zurück auf diese V2-Max-Einheit. Natürlich hat die einen Sinn und man sagt, okay, ich fahre 30-15er Intervalle, weil ich halt in einem relativ kurzen Zeitraum einen sehr, sehr großen Stimulus auf die VO2 Max bringe. Das heißt, mit einer relativ kurzen Einheit erhöhe ich meine VO2 Max. Das ist ja so Sinn dahinter. Und ob die dann nachher am Ende perfekt gefahren wird oder ob am Ende im zweiten oder im dritten Block womöglich schon die Intensität reduziert werden muss, wo man dann nachher auch überlegen kann, ist es dann wirklich noch so dieser Prozentsatz der VO2 Max, die du ansprechen musst, um einen Reiz auf die VO2 Max zu haben. Das sind so minimalste Prozentzahlen hinter dem Komma, was die Gesamtperformance mehrere Monate später am Tag X bringt, da darf man sich gar keine Gedanken darüber machen, bin ich jetzt in dem Trainingsbereich oder nicht. Wenn ich beispielsweise die Intervalle mit 300 Watt fahren soll und nach dem ersten Block merke, boah, mein Puls geht so durch die Decke, ich 300 Watt ist, wird mir heute zu viel. Ich könnte das irgendwie durchdrücken, aber dann ist es wirklich nachher eine 12 von 10. Also fahre ich im zweiten Block lieber nur 280 Watt und merke dann im dritten Block, auch diese 280 Watt kommen mir irgendwie ein bisschen zu hart vor. Ich kill mich hier und fahre die dann mit 275. Ich habe ja den Reiz gesetzt. Ich habe mich auch vom Kopf her mit dieser Einheit auseinandergesetzt und ich war halt auch platt und habe diese Entscheidung ja bewusst gefällt und habe dann auch tatsächlich eine Entscheidung gefällt, die dafür sorgt, dass ich am nächsten Tag wahrscheinlich wieder fitter bin, als hätte ich diese Einheit jetzt auf Teufel komm raus durchgezogen mit 300 Watt.
Ja, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass ich auch das morgen ganz, und übermorgen ganz, wieder trainieren kann. Das ist das, was man nicht vergessen
darf. Das ist das Elementare oder auch bei vielen sehr ambitionierten Hobbysportlern, womöglich am gleichen Tag noch eine Einheit kommt. So, sei es abends ein Schwimmtraining oder sei es noch irgendwie ein kurzer Lauf oder was auch immer.
Oder eine Paddle-Session.
Oder genau, was auch nicht gerade unwichtig ist. Also das ist so, dieser Anspruch, immer alles perfekt machen zu wollen. Und das ist halt gerade in dieser pedantischen Sportart Triathlon, hast du halt einfach so viele, die halt immer alles gerne sehr richtig machen wollen. Was ja auch gut ist und was ja auch aus Trainersicht natürlich perfekt ist. Aber was ist perfekt? Und man muss immer dieses große Ganze sehen und ist der Reiz, wenn er natürlich permanent zu schnell läuft und einfach jeder Grundlagenlauf kein reiner Grundlagenlauf ist, dann ist es tatsächlich am Trainingsziel vorbei. Aber wenn der Puls jetzt mal 2-3 Schläge höher ist, weil es halt einfach saukalt ist oder halt man die Intervalle mit etwas weniger Watt fährt, als es vorgegeben ist, das ist letztendlich am Ende des Tages, ist es egal. Das, was es ausmacht, ist einfach dieser tägliche Grind, jeden Tag wieder dazustehen, wieder die Trainingseinheit zu absolvieren und dann halt einfach über Woche und über Monate zu schürfen und dann wird man am Tag X gut sein. Aber dieser Anspruch, jede Trainingseinheit perfekt zu machen, so wie sie gestiegen, das funktioniert nicht, weil wir halt einfach keine Menschen sind und weil wir halt einfach, weil auch zu viele Faktoren die Leistung beeinflussen.
Hm. Ja, wichtig ist, jeden Tag auftauchen, jeden Tag trainieren, wieder aufstehen und was machen. So wie man auch jeden Tag ins Büro gehen muss oder zur Arbeit, um Geld zu verdienen. Und am Ende des Monats kommt dann auch Geld, wenn man es schafft.
Ja, oder ein Haus baut oder so. Das ist ja eigentlich immer das allerbeste. Das ist immer das allerbeste Beispiel. Stimmt. Ich meine, wenn ich das Fundament gieße, dann kommt es nicht darum, ob jetzt irgendwie jeder Stein Millimeter genau aufeinander passt. Das muss natürlich, muss es so perfekt wie möglich gebaut sein. Aber wenn dann zwischen den Steinen mal so ein klein bisschen weniger Mörtel ist, da bricht das Ding nicht zusammen. Das muss schon irgendwie alles solide und gut gebaut sein, aber es muss nicht perfekt sein. So perfekt muss dann nachher am Ende der Anstrich sein, damit das halt dann auch wirklich shiny aussieht. Aber damit das Ding auch 100 Jahre später steht, da muss halt einfach alles richtig gemacht werden und jeden Tag muss wieder ein Stein auf den anderen und dann steht das Ding nachher stabil. So, das klingt immer so blöd, aber so ist es tatsächlich.
Das ist richtig gut, weil ich habe noch eine Frage, die habe ich jetzt nochmal kurz getauscht. Die passt genau dazu, Nils. Wenn ich jetzt die Steine aufeinander lege, da haben wir von Richard die Frage bekommen, ist es wichtig, in welcher Reihenfolge ich die Steine aufeinander lege? Also, das war jetzt noch bezogen, das kannst du jetzt auch noch gleich nochmal sagen. Also das Bigger Picture sozusagen einmal beschreiben. In der Frage ging es jetzt wirklich ums Tägliche. Also wenn ich zwei Sessions im Plan stehen habe, eine steht oben, eine da drunter, ist es wichtig, dass ich in dieser Reihenfolge mache, also dann eine morgens, eine mittags oder abends. Oder wenn es in meinem Tag besser reinpasst, kann ich die auch switchen?
Nein, in der Regel ist es natürlich schon so, das sind ja auch Fragen, die wir ab und zu mal im Club bekommen oder tatsächlich auch, die ich auch im Daily Business habe. Im Daily Business ist dann eher tatsächlich so, dass die Athleten wissen
Coach,
schon,
können wir switchen?
Aus welchen Gründen auch immer, genau. Weil halt das Schwimmbad dann doch irgendwie zu ist oder weil die Einheit dann doch irgendwie zu fordernd war. Und dann ist es tatsächlich auch so, dann gucke ich nach. Aber da muss ich auch erst gucken, das habe ich natürlich nicht im Kopf. Und da muss ich teilweise wirklich erst gucken und dann kann es klappen, es kann aber auch nicht klappen. Oder wenn ich es umstelle, stelle ich auch den nächsten Tag um. Weil natürlich schon sich oftmals Gedanken gemacht werden, keine Ahnung. Die erste Einheit des Tages ist eine intensive Einheit, die zweite Einheit ist eine Cruise-Einheit. Die erste Einheit am nächsten Tag ist wieder eine intensive Einheit. Wenn ich jetzt die Cruise-Einheit am ersten Tag nach vorne schiebe, die intensive Einheit nach hinten schiebe, sind die beiden intensiven Einheiten auf einmal sehr eng zusammen. Und das kann dann sein, dass das dann nicht funktioniert und dass man das dann umstellen muss. Und da ist dann natürlich einfach ein Coach, mit dem ich zusammenarbeite, Gold wert, weil der dann halt einfach das kleine Picture sich anguckt und sagt, nee, fürs Bigger Picture lassen wir es so, wir streichen die Einheit oder du lässt die eine Einheit halt weg. Mhm. Das ist dann tatsächlich aber halt schon sehr individuell und auch sehr auf den Tagesablauf bezogen. Wenn man jetzt Standardpläne hat, da muss man dann tatsächlich ein bisschen gucken. Man sieht ja eigentlich, was die Key-Session des Tages ist. So, und da sollte dann tatsächlich, also wenn ich jetzt beispielsweise eine Einheit habe, die nicht intensiv ist, diese Cruisy-Session und eine intensive Einheit, ist es in der Regel so, dass die intensive Einheit die Key-Session des Tages ist. Und wenn ich dann nur eine absolvieren kann, dann versuche ich natürlich diese Key-Session zu absolvieren und versuche die andere Einheit wegzulassen. Wenn ich das dann halt einfach wirklich umstelle, dann muss ich gucken, wie wirkt sich das auf die Einheit am Folgetag aus, weil da, das war das, was ich davor beschrieben hat, kann es dann natürlich schon das Kartenhaus quasi zum Zusammensturz bringen. In der Regel ist das dann immer wieder so eine Frage, wie ist die Gesamtbelastung, wenn das in der ersten Woche eines Belastungsblocks, wenn man es auch noch sehr frisch fühlt, dann macht sowas eigentlich nicht so viel aus. Wenn man eh schon so ein bisschen angemört ist und so ein bisschen merkt, oh, ich bin eigentlich schon ganz schön müde, dann macht das keinen Sinn, weil dann kann das wirklich das Kartenspielen zum Zusammensturz bringen, in dem Sinne, dass man dann vielleicht krank wird und 2, 3 Tage oder 4 Tage gar nicht trainieren kann.
Ja, das war auch gerade mein Gedanke noch dazu, weil, also gehen wir jetzt mal von aus, jemand hat jetzt nicht den Zugriff und kann dir schreiben und oder hat einen Coach und kann es umstellen lassen, sondern ich trainiere halt mit einem Standardplan oder hat mir selber einen Plan geschrieben, den ich durchziehen will und ich sehe aber heute auf der Arbeit, es ist so viel und es wird halt, oder für den nächsten Tag, was auch immer, und ich sehe, morgens habe ich einen Auftaktlauf drauf, den macht es ja keinen Sinn, dann irgendwie abends zu machen, gefühlt, aber abends weiß ich, ich habe noch eine Veranstaltung, ich komme nicht vor 23 Uhr oder vor 22 Uhr auf die Rolle und da stehen Intervalle drauf. Morgens hätte ich aber Zeit und könnte von 7 bis 8 die entspannt auf der Rolle und frisch machen. Dann wäre es doch besser umzustellen.
Definitiv. Aber dann habe ich natürlich, achso, du meinst jetzt an dem Tag, mhm, bevor ich zur Arbeit gehe?
Ja. Also ja, nicht so einen langen Tag haben auf der Arbeit und dann abends noch die Intervalle drauf machen, sondern dann zu sagen, okay, ich nehme morgens mir die Intervalle, baller die schon mal weg, da bin ich noch frisch und ob ich den Aktivierungslauf, das ist dann kein Aktivierungslauf mehr, aber ob ich dann noch den lockeren Lauf abends mache, das kann ich dann immer noch entscheiden, je nachdem, wie kaputt ich von dem Tag und von der Session bin. Habe aber die qualitative Session gemacht und habe die Key-Session reinbekommen in meinen Körper, hab den Stein ins Haus gebaut. Wenn ich jetzt aber dann den Auftaktlauf mache, nur weil ich zwangsläufig den Plan befolgen will, abends bin ich komplett Schrott, der Tag war intensiv, auf der Arbeit war auch viel Stress dabei und ich quäl mich nur auf die Rolle, aber merke schon beim ersten Intervall, da geht heute nicht viel.
Ja, aber auf der anderen Seite ist es dann natürlich so, wenn ich dann morgens schon meine Intervalle fahre, habe ich schon morgens eine sehr hochintensive Einheit. Das heißt, ich muss definitiv vorher schon fuelen, damit ich mit guten Speichern in die Trainingseinheit reingehe und muss mir danach eigentlich auch noch ein klein bisschen Zeit gönnen, um runterzukommen. Das heißt, das Zeitfenster morgens wird schon ein bisschen größer. Die Einheit, die vielleicht eine Stunde wäre, ist dann eher so eine Einheit, die 2 Stunden dauert, mit Vor- und mit Nachbereitung. Und dann gehe ich ziemlich angemört in einen Tag, der sehr wahrscheinlich stressig wird und der bis 22, 23 Uhr geht.
Okay, also weißt du, was war jetzt in dem Fall die bessere Lösung?
In dem Fall würde ich dann tatsächlich sagen,
Auftaktlauf machen und das andere wegfallen lassen oder halt reduzieren die Watt abends.
Intensive Einheit weglassen. Okay. In so einem Fall würde ich definitiv, das ist das, was ich sage, als erstes immer die Intensität streichen. Mhm. Weil Intensität ist das, was einen platt macht. Es ist das ruhige aerobe Training ist in der Regel nicht das, was einen platt macht.
Ich wette.
Oder ich mache die ganz sichere Variante, was ich an der Situation als Trainer raten würde oder was ich machen würde, wenn mir jetzt der Athlet schreibt, Pass auf, mein Tag sieht so morgen aus, was soll ich machen? Dann würde ich ihm morgens vermutlich eine ruhige Radeinheit reinstellen, wo er nicht großartig vorher fuelen muss, also wo er schon vorher irgendwie eine Banane isst, der soll das Ding nicht nüchtern machen, wo er keinen großen Stimulus auf den Körper hat, dass er danach super platt zur Arbeit geht und wird den Lauf streichen. Dann hat er einfach eine Radeinheit, die in der Stunde abgearbeitet ist, geht entspannt zur Arbeit, fühlt sich gut, weil er schon Sport gemacht hat und hat keinen Stress, dass er die ganze Zeit denkt, oh, ich muss heute Abend noch was machen. Das wäre in dem Fall die bessere Variante. Dann wird am nächsten Tag wieder normal weiter trainiert und dann ist überhaupt kein Problem.
Super spannend. 99% der Leute, die jetzt hier zuhören, hätten es 100% anders gemacht.
Ah, glaube ich mittlerweile nicht mehr, weil wir da schon
relativ häufig... Schreibt es mal in die Kommentare. Das würde mich richtig interessieren. Wirklich bei Spotify. Haut es mal da rein. Nein, ohne Scheiß. Weil, also ich glaube, das ist doch so, wir kriegen ja auch ganz viele Nachrichten. Und lustigerweise ist das dann auch meistens meine Antwort auf diese E-Mails. Also A, ist es eh klar, was die Key-Sessions sind im Plan. Das ist Long Ride, Long Run und natürlich die Intervalle. Aber wir bekommen oft die Frage, ob wir die nicht irgendwie kennzeichnen können, was die wichtigsten Sessions sind. Und dann schreibe ich immer zurück, ja, alle Sessions, die da drinstehen, haben Sinn und sind wichtig. Und das kann man pauschal einfach gar nicht jetzt immer beantworten, was dann an dem Tag das Beste ist. Und das liegt auch immer an dem, wie dein Tag dann aussieht. Das haben wir jetzt gerade eindrucksvoll nochmal von dir gesagt bekommen, weil auch so bei mir als Athletentyp, und da bin ich auch ganz ehrlich, ich weiß es, aber ich hätte die Intervalle gemacht. Einfach ja. Auch so fürs Gefühl und für dieses, ja, aber dann habe ich eine geile Session drin, kann Tag kommen, was will, da bin ich halt die erste Stunde auf der Arbeit ein bisschen angemört. Ich hätte die Intervalle gemacht, 100%.
Aber du weißt, wenn du dann wirklich einen harten Tag hast, wie du dich dann am nächsten und übernächsten Tag fühlst.
Ja, da ärgere ich mich dann ja auch über meine Entscheidung. Und das bin ich ja auch als Typ. Aber ich sag ja, ne, ich kann ja, das bin ich und ich kenne mich mittlerweile einfach gut. Und ich ärgere mich dann auch über mich selber, dass ich so dumm war. Und das ist auch der Grund, warum ich kein Profi bin. Da haben wir oft drüber gesprochen schon, weil ich dann auch nicht die smartesten Entscheidungen treffe. Es ist auch so, wenn ich nach dem vierten Bier merke, oh, das macht jetzt richtig Spaß, aber ich weiß, dass mir morgen scheiße geht, dann höre ich auch nicht auf, das fünfte zu trinken. So, und das ist bei mir bei Intervallen genauso.
Ja, das stimmt. Ja, ja, aber das ist ja das ist ja auch bei den Intervallen. Ich meine, da denke ich ganz häufig drüber nach, auch weil, ich meine, da haben wir oft drüber geredet, wie viel Potenzial du wahrscheinlich hast auf der Strecke lassen. Im Nachgang findet man bei jedem was, aber...
Ja.
Wo du halt immer gesagt hast, ja, dann warst du halt mit Johann auf der Bahn in Köln, der hatte super Form und dann bist du halt mit ihm viermal 2000 Meter mitgeballert und dann Wiederholung 5 bis 8 warst du halt platt. So, und genauso auch bei Johann, der dann auch, wo ich auch im Nachhinein denke, Alter, wenn der mal schlau trainiert hätte und nicht immer dieses Hochintensive und immer viel zu schnell, der hätte ja wahrscheinlich, ich meine, der Typ hätte natürlich einen Marathon deutlich unter 3 Stunden laufen können, auch im Ironman. So, Das ist ja das Spannende daran, dass dieses stupide Abarbeiten, was ich vorher beschrieben habe, das ist ja auch nicht sexy. Sexy sind immer diese Heroeneinheiten. Oh, wir sind 200 gefahren oder sowas, was Sepp jetzt gemacht hat, das sind so Heroeneinheiten. Das ist für den mittlerweile auch Bread and Butter. Das fährt der halt. Weißt du, das könnte der ja einmal pro Woche fahren. Der hat halt so eine abartige Form. Das ist genau, das meine ich damit. Das ist, für den ist das keine Heroeneinheit mehr. Für 99,9% ist das eine Heroeneinheit, die dann aber dafür sorgt, dass man 2 Wochen platt ist. Nicht spürbar platt ist, aber so immer so ein bisschen angenockt ist. Und auch diese Intervalleinheiten, das habe ich genauso gemacht. Also ich bin auch dann immer, keine Ahnung, 10 mal 1000 und der letzte 1000er musste natürlich unter 3 Minuten gelaufen werden. Ist ja ganz klar.
Last one, fast one,
genau. 3:05 hätte es aber auch gereicht und hätte mich für die nächste Trainingseinheit nicht so platt gemacht, weil da ging es darum, 4 Kilometer zu schwimmen, was mich viel, viel mehr nach vorne gebracht hätte. Ich war aber so platt, dass ich nach 2 Kilometern schon wieder rausgegangen bin.
Und weil du keinen Bock mehr hattest.
Weil ich keinen Bock mehr hatte, genau. Und weil ich beim Schwimmen auch, das ist ja der Riesenfluch, jederzeit aus dem Becken rausgehen kann. Wenn du mit dem Rad erstmal 50 Kilometer weg bist, kannst du nicht abkürzen. Beim Laufen, wenn du 5 Kilometer rausgelaufen bist, kannst du auch nicht abkürzen. Beim Schwimmen kannst du einfach jederzeit sagen, nee, das reicht jetzt. Das ist auch so ein Fluch.
Deswegen fährst du auch keine Rolle. Jetzt ist es rausgekommen. Jetzt ist es rausgekommen.
Weil du
einfach absteigen kannst. Auf die Couch.
Aber das ist meine Rolle. Aber gut, ich bin halt auch.
Ja, also wenn weil natürlich T-Fallstecker nicht mit Wahoo kompatibel ist, das wissen wir auch.
Wenn ich tatsächlich, glaube ich, so 3 Stunden Rolleneinheiten machen würde, würde mir das, glaube ich, wirklich passieren, dass ich dann einfach nach 2 Stunden sage, Alter, weißt du was? Nee, 2 Stunden reichen auch. Ich habe wirklich so viel Respekt vor den Leuten, die stundenlang auf der Rolle fahren. Für mich ist das wirklich jedes Mal wieder total fasziniert, wenn ich so Athleten habe, die einfach 3-4 Stunden auf der Rolle sitzen und die auch dabei nichts, also die auch sagen, wieso, ist doch überhaupt kein Problem. Ich gucke den Film und ich gucke den Film, ist doch total cool. Das wäre für mich, wäre das wirklich, da bin ich ganz ehrlich, da würde ich sagen, nee, 2 Stunden ist auch gut, komm, 3 Stunden muss nicht sein, 2 Stunden reicht völlig aus.
Geil. Nee, aber würde ich sagen, Frage gut beantwortet und vor allen Dingen auch, nochmal so ein bisschen was, also das interessiert mich wirklich. Ich möchte euch nochmal ermuntern, die Kommentarfunktion da zu nutzen und das zu schreiben, weil das ist ein Ding, ich bin mir sicher, nicht 99%, aber das der
Großteil. Du meinst mit der Intervall-Session?
Ja, die Intervalle gemacht hätte. Aber ja, es ist natürlich genauso, wir reden so oft darüber, ja, dann reduziere halt mal und morgen zählt's und das verdeutlicht auch so gut nochmal, also wenn du jetzt einen entspannten Tag hast und sagst nur, ja, ich habe halt Bock morgens die Intervalle zu machen und will dann später laufen, deswegen stelle ich um, so klar, dann ist so, nee, mach's nicht, mach's, wie es im Plan steht, das hat schon einen Grund, warum das so drin steht, aber halt wenn du genauso dieses Ding, wir sprechen so oft, hast du darüber gesprochen, über Load Management und Gesamtsituation und so weiter. Und wenn man einfach weiß, dass auf der Arbeit auch viel ansteht oder es ein langer Tag wird oder, keine Ahnung, wie wir, es ist 22.15 Uhr gleich, du hast einen langen Tag heute und das ist auch so, wenn ich das weiß, wir nehmen abends einen Podcast auf, das ist ja nicht so, wir haben 23 Uhr, wir machen Ende und dann gehe ich ins Bett, fahre direkt runter und penne ein, sondern ich penne dann halt auch erst um 12 ein. So, ne? Ja. Weil du bist ja jetzt noch, du bist da. Du
klar,
bist,
denk, natürlich.
Du musst erstmal runterfahren wieder.
Absolut, klar.
Ein bisschen was lesen, dass du runterkommst und auch überhaupt dann einpennen kannst. Und genauso ist es ja auch dann da, einfach da so cool zu sein, zu sagen, nee, ich mache halt den lockeren Lauf oder ich setze mich nur ruhig eine Stunde auf die Rolle, fahre das und morgen geht's im Plan weiter.
Wenn das jetzt wirklich,
das ist, ja.
Das ist nochmal ganz wichtig, wenn das jetzt aber auch wirklich so, wie du es beschrieben hast, einfach ein Tag ist, der außerplanmäßig hart und lang wird.
Ja, klar.
Wenn das jetzt ein Tag wäre, wo du sagst, ich schaffe keine zwei Einheiten, weil du normal länger bei der Arbeit sein musst oder weil du Meetings hast oder was auch immer, dann ist natürlich die richtige Variante zu sagen, okay, ich nehme mir morgens einfach dieses etwas längere Zeitfenster, fahre die Key-Session, arbeite die Key-Session ab, fahre die Intervalle und gehe dann zur Arbeit, damit ich hinten raus Luft habe. Wenn ich aber wirklich weiß, nee, das wird ein Tag, wo ich bis 22, 23 Uhr noch in irgendwelchen Meetings hänge, ich muss mich konzentrieren, dann mache ich an dem Tag keine intensive Einheit, weil dann sorgt diese dafür, dass das ganze System zum Kippen kommt.
Ja, nochmal wichtig vielleicht. Nicht, dass
ganz,
jetzt
ganz,
so...
Ganz. Nee,
normaler 9-to-5, dann kann ich schon Intervalle fahren.
Das ist zum Beispiel auch so, wenn Athleten von uns auf Messen arbeiten. Mhm. Und du hast, der Großteil ist halt einfach echt super motiviert und die sagen dann irgendwie, es ist geil, du hast dann Athleten, die haben irgendwie diese Reiserolle. Weißt du, das ist, weil die halt einfach
oft das auf Messen sind. Das hast du schon mal erzählt, mega. Da kam auch ein geiler Kommentar. Was habt ihr für bescheuerte Leute auch, also was gibt's für bekloppte Leute, dass die auf Geschäfts-, die sollen einfach dann ein Bier trinken mit ihren Kollegen und eine gute Zeit haben und fertig.
Nee, finde ich überhaupt nicht. Das ist doch ein total geiler Spirit, wenn du halt einfach sagst, ey, ich stehe den ganzen Tag in der Messehalle und hab halt einfach Bock, mich einmal am Tag zu bewegen. Und voll wenn ich geil. Halt einfach von Montag bis Freitag auf der Messe bin, dann will ich zweimal pro Woche laufen und will auch ganz gerne zweimal pro Woche Rad fahren. Und natürlich ist das freaky, weil das Hobbysportler sind. Das sind keine Profiathleten. Aber wie geil ist dieses Gefühl, wenn du auf der Messe stehst und halt einfach weißt, ey, ich habe heute Morgen schon eine Stunde in meinem Hotelzimmer. Du kannst natürlich auch auf irgendein Fitnessbike oder so, aber ist ja nicht das Gleiche. Das ist doch, also hey, ich finde das wirklich, ich finde das wirklich cool. Also
so ein Fitnessbike, ist, da bin ich auch. Da steige ich schon nach 10 Minuten ab, weil da ist dieser Sattel drauf, der eigentlich ein Sessel
voll,
ist.
Voll, dann passt die Sattelhöhe nicht, dann Schuhe nicht und sowas alles. Das ist Spinning für Radfahren für Friseure. Das ist halt einfach, das ist nicht cool. Aber wenn du da auf deinem eigenen Box sitzt, das ist sensationell. Und die sind dann wirklich oftmals so motiviert, dass die sagen, ich schaffe zwei Einheiten am Tag. Und da bin ich dann wieder bei dem Kommentar, da sage ich wirklich, nee, mach deine eine Einheit. Ja. Und danach gehst du dann am Ende mit deinen Kollegen Bierchen trinken, machst Chaka, hast einen geilen Tag auf der Messe gehabt und am nächsten Tag geht Rabotti wieder von vorne los. Aber dieses, das ist ja auch total wertvoll, einfach in so einer Phase, wo ich 10-12 Stunden am Tag arbeite, nochmal eine Stunde für mich zu haben und noch eine Stunde bei mir zu sein und das zu machen, was mir Bock bringt. Und das erfüllt mich doch total. Worauf ich aber hinaus wollte, ist, dass wenn die Athleten dann halt einfach super motiviert sind und sagen, hier, ich hab eine Messe und trotzdem habe ich da irgendwie so 3 Tage, wo ich auch zweimal am Tag trainieren kann, das mache ich nicht mehr. Da sage ich halt wirklich, nee, komm, eine Einheit am Tag, das reicht, geh lieber abends dann, wie gesagt, mit deinen Leuten nett essen, genieß den Tag noch oder geh einfach früh ins Bett, schalt den Fernseher ein und komm so ein bisschen runter. Da müssen keine zwei Einheiten an dem Tag sein, auch wenn du super motiviert bist und irgendwie große Ziele hast, irgendwie eine Quali holen willst oder was auch
mental,
immer.
Mental, das ermüdet so mental, sehr dann einfach.
Total.
Du hast ja dann auch noch wieder Stress. Ich meine, ich kenne das, ich habe so krass viele Messen gemacht, mein ganzes Studium damit finanziert.
Voll,
klar. Du quatschst am Tag mit so vielen Leuten, dass du einfach auch durch bist dann. Also wenn du dann auch laufen gehst abends noch oder so, dann da hast du Betonbeine. So, du stehst da den ganzen Tag, dann du bist auch so, ich habe es irgendwann mal auch gemacht, dann auch in der Dunkelheit und so, das war so richtig, als wenn ich nicht betrunken, ich weiß gar nicht, wie ich das schreibe, war so richtig dizzy. Ich musste mich auch so richtig konzentrieren, dass ich überhaupt sehe, wo ich hinrenne, da ist einfach leer.
Naja, überleg doch mal, wenn wir in Rot, wo wir uns jedes Mal vornehmen, einmal gehen wir am Kanal laufen und einmal fahren wir eine Runde.
Ja.
Und wir haben ja wirklich, in der Regel haben wir ja einfach eine richtig, richtig gute Zeit. Das ist ja jetzt, das kannst du ja eigentlich keine Arbeit nennen. So, das ist ja einfach Spaß haben. Du sprichst mit Leuten, siehst Leute wieder, lernst Leute kennen und teilst halt einfach deine Leidenschaft. Und trotzdem ist es dann ja so, wenn wir dann entweder am Kanal laufen oder wie gesagt diese Runde drehen, überleg mal, wie im Arsch wir dann immer sind. So bis Greding ist dann immer noch so die Euphorie und dann merkst du, irgendwann kommt halt der Mann mit dem Vorschlaghammer und du denkst so, alt, ja, ist doch jedes Mal so, jedes Mal wieder, wenn du dann über die Brücke am Kanal fährst, denkst du, oh, die kurze Runde wäre auch cool gewesen. Oder auch beim Laufen, wenn man dann sagt, ja komm, wir laufen auf jeden Fall nochmal einen 20er und dann nach 4 Kilometern bist du am Kanal und sagst, Alter, ein 20 wird das heute nicht mehr. Noch 1 Kilometer, dann 10 haben wir 10er. Und dann, ja, genau. 10er und Grieche ist viel besser als ein 20 und kein Grieche. Das ist einfach so.
So nennen wir die Folge. Das ist ein guter Folgentitel. Warte, ich muss das zusammenkriegen. Wie 10er, das
10er, mit, 10er mit Grieche ist viel besser als ein 20 ohne.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Aber es ist doch wirklich so. Also man ist halt, es ist halt einfach echt Stress und man muss sich halt einfach sehr konzentrieren und wie du es gesagt hast, man auch, das darf man halt auch nicht vergessen, dass halt auch positive Dinge, die zehren ja auch Energie. Also auch wenn du einen einfach richtig, richtig tollen Tag auf der Messe hast und sehr viel positive Energie rausziehst, es ist ja trotzdem so, dass du abends im Bett liegst und total platt bist und dann halt einfach denkst, boah, Halleluja, das war doch eigentlich alles nur positiv, warum bin ich denn gerade so gerädert? Weil du halt einfach den ganzen Tag unter Beschlag warst so und das muss man definitiv bedenken und da muss man halt einfach ehrlich zu sein, um wieder die Brücke zum Training zu schlagen, bauen. Brücke bauen, sonst kriege ich wieder Ärger, dass man da halt einfach wirklich sagen muss, nee, das erfordert doch mehr Energie. Das geht oftmals bei, ich finde dieses Wort High Performer so blöd, aber es ist ja häufig so, dass Leute, die halt einfach sehr, sehr viel Energie in ihr Hobby stecken, da einen hohen Anspruch an sich haben, in dem Bereich dann halt einfach wirklich sehr viel Leidenschaft reinstecken, nennen wir es mal so, das finde ich klingt irgendwie ein bisschen besser, High Performance klingt immer so, oh, ich bin besser als alle anderen, aber wenn sie halt einfach viel Leidenschaft reinstecken, das kriegt man oftmals gut hin, so für ein Jahr oder auch für 2 Jahre, aber das sind dann oftmals Leute, die dann im 3. und 4. Jahr richtig, richtig ausgebrannt sind und die dann oftmals auch dadurch dann tatsächlich auch die Freude am Sport verlieren und dann wirklich komplett raus sind oder dann irgendwann sich wieder mal zurückkämpfen, aber die dann wirklich oft lange raus sind, weil sie halt einfach immer dieses schneller, höher, weiter, immer ich will die perfekte Einheit machen und will immer noch mehr trainieren. Letztes Jahr habe ich 14 Stunden pro Woche trainiert, jetzt will ich 15 Stunden pro Woche trainieren. Muss man nicht. Man wird auch, also das ist ja das Faszinierende. Man kann ja auch, wenn man die Basis aufgebaut hat, man kann dann ja auch erstmal wieder runtergehen vom Volumen und trotzdem kann die Leistung noch hochgehen.
Das ist auch so ein Ding. Ich bin da draufgekommen, Das ist heute so das durchgehende Ding beim Paddelspielen. Ich habe jetzt auch dreimal gespielt. Und da habe ich gedacht, genau das. Ey, das macht natürlich auch super viel Spaß und es macht so Bock. Aber dieses Ausdauersport, was wir machen, das ist ja von Schwimmen jetzt mal so ein bisschen ausgeklammert, aber das ist ja so eine kleine Zeit auch im Wettkampf, die du damit verbringst, wo du einfach auch durch mehr Stunden viel mehr Output bekommst. Das hast du natürlich in Spielsportarten und so auch. Aber da musst du dich dann wirklich hinstellen und die ganze Zeit wie Schwimmtechnik machen, daran arbeiten, Schlägerhaltung, wie spiele ich die Bälle und so weiter. Also es ist ja, ist eine Spielsportart, die macht super viel Spaß und wenn du ganz viel spielst, wirst du irgendwann auch besser, aber auch da wird irgendwann ein Level kommen, da kannst du spielen, wie du willst, wenn du dann nicht anfängst, mal wirklich dich um Techniken, vor allem auch Taktiken, wie spielst du, wenn du dich damit nicht beschäftigst, wie im Schwimmen auch, wenn du dich damit Technik nicht beschäftigst, kommst du auch irgendwann nicht mehr weiter, sondern bist halt, hängst halt irgendwann fest. Und das ist ja so, bist du an dem Punkt beim Radfahren und beim Laufen bist, dauert es halt richtig lange, weil du halt einfach über Zeit und über Intensität so viel da rausholen kannst. Selbst wenn du katastrophal läufst, ganz komisch auf dem Fahrrad sitzt, du wirst trotzdem erstmal noch richtig lange immer besser. Voll. Und das hat auch diesen krassen Suchtfaktor, dass du halt wirklich in dieses Rabbit Hole reingehst, meiner Meinung nach. Das ist mir so bewusst geworden, so dieses, weil dieses Paddelspielen, das ist, wenn du eine, wir haben eine coole, wir waren vier Jungs, zwei waren gut, zwei waren Pfeifen, ich war einer der Pfeifen. und dann haben wir uns aufgeteilt, ein Guter, eine Pfeife. Und wir hatten einfach tierisch Spaß. So, und dann, da kann ich spielen, ohne zu sagen, und ich habe ja eigentlich dieses Gehen so, ich will besser werden, ich will besser werden und so. Und klar, gucke ich mir da ein paar Tipps an, aber da habe ich ja überhaupt nicht dieses so, weißt du, du zockst einfach, um Spaß zu haben. Und wir haben ja kein Training gemacht und irgendwie Aufschläge geübt oder sonst was, sondern wir haben einfach gezockt. Und beim Sport, also beim Radfahren, beim Laufen, kannst du ja, das ist ja in Anführungsstrichen das Zocken, kannst du ja mit Freunden was machen, mit Trainingsbuddies. Und je mehr du dann zockst und das machst, desto besser wirst du, ohne dass du dich auch mit, weil es ist ja auch schon nervig bei einer Spielsportart, wo du richtig Spaß hast, dich dann erstmal wieder hinzustellen. Das ist wieder das Schwimmphänomen auch im Triathlon, was dann, glaube ich, auch nochmal härter macht, wieder dann Aufschläge zu üben und Schlägerhaltung und Slice und Topspin und keine Ahnung, was es gibt. Und dann musst du dann vorne stehen und dann musst du ans Netz und nach hinten. Und dann ist auf einmal so viel, wo ich mich wieder mit beschäftigen muss. Und bei uns, wir gehen einfach raus, Laufschuh an, Uhr an und los.
Input gleich Output, ja.
Ja.
Das ist so. Und natürlich auch ein ganz wichtiger Faktor, relativ talentfrei. Also du musst ja kein großes körperliches Talent haben. Und das ist ja klar, das ist der ganz, ganz große Faktor und der ganz große Suchtfaktor aus. Dann hast du noch dieses relativ schnelle körperliche Feedback, dass du dann halt, keine Ahnung, wenn du wirklich ein bisschen geil zugelegt aussiehst, hast, nimmst du auf einmal ab und dann sagen die Leute halt auch so, boah, du siehst ja richtig gut aus, was ist mit dir denn los? Und irgendwann kippt das Ganze dann, wenn du dann halt, wenn die Leute fragen, oh, warst du krank, dann.
Aber dann bist du intern auch schon wieder so, ah gut, dann bin ich in Shape.
Ja,
dann bist du tief in der Bubble.
Da bist du sehr tief in der Bubble drin, genau.
Nein, wenn du diesen, hier nochmal kurz, wenn du diesen, das war jetzt ein Joke, schon, das ist natürlich super gefährlich. Also
Blick schon verpasst, genau. Aber ja, am Anfang hast du natürlich ganz, ganz vieles positives Feedback. Und das ist natürlich, also klar, das ist total krass und macht das Ganze ja auch auf eine gewisse Art und Weise auch so gesund. Ne? Das muss man halt auch sagen, weil du halt einfach, und natürlich, du bist auf keinen anderen angewiesen. Das ist ja einfach so der ganz große Unterschied bei den Spielsportarten, dass du halt einfach immer einen brauchst, mit dem du das spielen kannst. Und das ist halt das Coole. Wenn du bei der Messe halt Bock hast, laufen zu gehen, gehst du halt laufen. Ist völlig egal, was alle anderen machen.
Ja. Ja, aber also das ist so, klar, das ist noch ein Punkt, aber das ist mir echt so richtig bewusst geworden, wo ich jetzt, weil ich ja eigentlich, ich meine, ich komme vom Schwimmen und bin dann in den Triathlon gegangen. So, ich habe nie was mit Spielsportarten am Hut gehabt. Das ist lustigerweise ist das, wo wir jetzt die Dokus mit Lena und Hannes, war es, glaube ich, rausgehauen haben und die haben auch erzählt, haben so, die haben dann Fußball gespielt und haben dann aber irgendwie früh gemerkt, die haben irgendwie, da sind welche, die haben einfach nicht so eine Motivation wie ich. Deswegen dann da aufgehört, die brennen nicht so wie ich. Ich muss das schon mich selber machen. Das ist so dieses typische Einzelsportler-Gehen halt. Und das hatte ich irgendwie als Kind auch. Ich war dreimal im Fußballtraining und dann, die haben mir gar nicht zu mir gespielt, den Ball. Ich will da nie wieder hingehen. Ich glaube, ich geheult und meiner Mama erzählt, dass ich da nie wieder hin will. Und dann bin ich beim Schwimmen gelandet. Und dann, also ich kenne das halt gar nicht, so dieses Ding. Und mir ist es dadurch so bewusst geworden, nochmal wieder, wo eigentlich dieser krasse Reiz- und Suchtfaktor auch liegt. Weil das, ja, wie gesagt, du musst dich um wenig kümmern, wenig im Kopf haben und Input, Output. So. Und das motiviert halt extrem, weil ja auch in der Situation, du merkst, ich gebe mehr rein, ich opfer mehr, aber ich kriege auch sofort mehr zurück. Mhm. So, wenn du, keine Ahnung, wenn ich jetzt sage, ich will richtig gut werden im Paddel und dann spiele ich gegen irgendeinen Spanier, der das seitdem er drei ist, spielt, kann ich jeden Tag 40 Stunden trainieren. Auf das Level kommst du halt nicht mehr.
Nein, genau. Ja, das ist das ist ganz
und im Ausdauersport, keine Ahnung. Ey, wie viele Hobbysportler haben eine ähnliche FDP wie manche Profis auf dem Rad?
Ja.
Oder definitiv. Beim Laufen?
Ja, klar. Nein, ich meine, das ist ja, ich meine, das ist ja auch, wenn du dir das anguckst, was mittlerweile für Zeiten im Amateursport realisiert werden, das ist ja auch abartig. Oder auch beim Radfahren, wie viele da mittlerweile halt einfach ein unfassbares Standgas haben und wo du wirklich so denkst, Halleluja, was ist denn hier los? Ich meine, selbst beim Matschfuß, da fährt man dann halt irgendwie die erste Stunde hart und da fahren dann 30, 40, 50 Leute mit. Dann haben zwei davon noch einen Rucksack auf, dann werden wir völlig nervös, wie das sein kann, dass die beiden Jungs dann noch mitfahren. So. So. Gibt's ja gar nicht. Und dann guckst du irgendwie, ich habe hier irgendwie 270 Normalize Power drauf und die fahren hier noch mit. Das ist halt einfach krass. So, und wenn du denen, wenn die das Talent, was, also die können ja auch talentiert sein, aber wie du es halt sagst, wenn die halt talentfrei in diesen Sport kommen, fleißig sind, dann wären die besser. Das ist einfach so.
So ist es. Nils, nächste Frage. Die geht jetzt nochmal in eine andere Richtung. Und zwar, V2 Max ist klar, in allen Plänen steht V2 Max drin. Kurze, harte Intervalle. Jeder weiß mittlerweile, wie es geht. Aber wenn ich meine V2 Max behalten will und dann jetzt aber meine Fauler Max senken will, wie geht das?
Ja, das ist ja dieses spannende Zusammenspiel zwischen der V-Lamax, also der Laktatbildungsrate, und der VO2 Max, der maximalen Sauerstoffaufnahme, dass in der Regel, wenn man, also ist ja auch immer die Frage, das haben wir auch schon oft gesagt, die VO2 Max, die geht höher, wenn man mehr trainiert. Also das ist auch nochmal ganz, ganz, ganz wichtig, das auch nochmal zu sagen. Auch da sind wir wieder bei Input gleich Output. Es ist nicht nur so, dass ich irgendwie technisch besser werde, dass ich besseren Fettstoffwechsel bekommen oder dass ich die Zucker besser verwerten kann oder später angreife, sondern auch die VO2 Max geht hoch, wenn ich mehr trainiere. Das heißt, wenn ich einen Athleten habe, der trainiert 20 Stunden, ich habe einen Athleten, der trainiert 30 Stunden, verbessert sich die Athleten von dem, der 30 Stunden die VO2 Max verbessert sich auch. Das ist ja ein Gedankenfehler, den ich nochmal herausstellen möchte, dass viele denken, die VO2 Max wird halt nur durch kurze intensive Einheiten getriggert. Und das stimmt halt einfach nicht. Ich muss einfach viel Sauerstoff umsetzen. In dem Moment, wo ich viel Sauerstoff umsetze, geht meine VO2 Max hoch. Dann habe ich halt einfach mehr Sauerstoff unter Belastung zur Verfügung. Und das erreiche ich, wenn ich mehr trainiere. Die kurzen intensiven Einheiten sind halt einfach sehr gut, weil ich halt in einem kurzen Zeitraum einen sehr hohen Impact auf die VO2 Max habe, gerade halt durch die Intermittent-Intervalle, dass ich halt kurz 30 Sekunden sehr intensiv fahre, dann 15 Sekunden wieder kurz fahre. Das ist auch etwas, wenn ihr mal guckt, ihr fahrt diese 30-15er oder 30-30er und ihr nehmt mal die Gesamtbelastung, ihr fahrt, sagen wir mal einfach 10 mal 30-30, das sind 10 Minuten, und ihr nehmt nachher den Schnitt, dann werdet ihr feststellen, dass der Schnitt mehr oder weniger eure Schwelle ist, beziehungsweise eure FDP ist, dass es sehr nahe da schon rangeht. Also im Grunde genommen ist es eigentlich ein Schwellenintervall.
Von Wattleistung und Herzfrequenz.
Genau, genau. Was eigentlich aber, eigentlich ist es ein Schwellenintervall, was aber halt kurz deutlich drüber ist und dann nochmal kurz deutlich drunter ist. Und dadurch habe ich halt einen sehr hohen Impact auf den Sauerstoffbedarf, was dafür sorgt, dass halt in kurzer Zeit die Sauerstoffaufnahme getriggert wird und ich halt meine VO2 Max steigere. Muss dafür nicht 3 oder 4 oder 5 Stunden trainieren, sondern schafft das Ganze schon in einer oder in anderthalb Stunden. Wenn ich diese intensiven Einheiten trainiere, sorgt das aber dafür, dass ich natürlich auch immer sehr kurz, sehr intensiv gehe, sehr viel Zucker verbrauche, dementsprechend sehr viel Laktat produziere. Das heißt, meine Laktatbildungsrate geht hoch, mein Körper gewöhnt sich daran, Laktat zu verstoffwechseln und zu produzieren. So, und das ist natürlich schlecht, wenn wir Wettkämpfe machen, olympische Distanz, Halbdistanz, Langdistanz, die für die meisten von uns länger sind als 2,5 Stunden, weil dann kommen halt einfach die Glykogenvorräte ins Spiel und da können wir halt nur bedingt Glykogen, also Kohlenhydrate im Körper speichern, 400 bis 600 Gramm in der Muskulatur und in der Leber. Und da geht es dann wieder darum, dass wir halt lernen, diese Kohlenhydrate unter Belastung weniger zu verbrauchen, damit wir halt dementsprechend länger diese Kohlenhydrate nutzen können. Das heißt, da müssen wir wieder gucken, dass die Bildungsrate eher runter ist. Und das ist halt tatsächlich so ein Punkt, die VO2 Max über intensive Einheiten hochzubringen, ohne die Bildungsrate hochzubringen, das ist nahezu unmöglich. Man kann, scheinen sich auch ein bisschen die Geister, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es funktioniert. Man kann tatsächlich versuchen, und das wäre jetzt auch meine Antwort auf den Punkt, wie schaffe ich es, dass ich meine VO2 Max halte und gleichzeitig die Bildungsrate runterbringe, ist, indem ich versuche, Einheiten zu machen, die halt die Muskulatur beeinflussen, die sogenannten, gerade beim Radfahren jetzt, die sogenannten Torque-Einheiten. Das heißt, ich fahre mit einem hohen Widerstand, mit einer niedrigen Trittfrequenz. Das heißt, ich habe einen sehr hohen Zug auf dem Pedal, produziere sehr, sehr viel Kraft in dieser Umdrehung, viel Newtonmeter. Und das sorgt dafür, dass die schnellkräftigen Muskelfasern umgewandelt werden in Mischfasern. Also in Typ Fasern, die zwischen den langsamen und den schnellen Muskelfasern liegen. Und die wiederum verbrauchen weniger Kohlenhydrate als die schnellen Muskelfasern. Das heißt, da kriege ich das hin, dass ich halt über diesen Muskelfaser-Switch dafür sorge, dass die Laktatbildungsrate wieder runtergeht. Gleichzeitig bleibt die VO2 Max aber hoch. So, das ist so eine Form, die jetzt auch im Radsport gerade wieder deutlich mehr in den letzten Jahren auch im Fokus steht. Da sieht man auch sehr häufig, dass die Athleten, teilweise haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, das hat man letztes Jahr bei Wismar Liesebike ganz gut gesehen, dass die halt auch tatsächlich sehr hohe Wattzahlen versuchen zu produzieren mit einer sehr niedrigen Trittfrequenz, also mit einem sehr, sehr hohen Torque. Da geht es dann auch tatsächlich darum, dass ich auch das muskuläre Zusammenspiel schule, was natürlich bei den Top-Profis dann auch nochmal einen riesengroßen Impact hat, was auch durch diese Torque-Intervalle sehr, sehr gut, also es ist auch eine sehr, sehr gute Technik-Schulung, muss man sagen. Ich lerne sehr gleichmäßigen Tritt. Das ist auch ein riesengroßen Vorteil, dass ich halt nicht einfach nur trete, sondern dass ich wirklich sehr effektiv auch trete, dass ich eine sehr hohe Geschwindigkeit später mit relativ wenig Watt produziere. Das hängt ja auch mit der Technik zusammen, also ein sehr hoher Technikfaktor, hat aber auch einen sehr positiven Impact auf die Bildungsrate, dass die halt in dem Moment sich wieder ein bisschen senkt, weil ich halt andere Muskelfasern rekrutiere. Schon recht, recht wissenschaftlich. Aber das ist tatsächlich eine sehr hohe Kunst tatsächlich, das hinzubekommen, dass die VO2 Max hochgeht und die Bildungsrate nicht unter die Decke geht, weil die Bildungsrate wollen wir natürlich bei den Amateurathleten, die ein gleichmäßiges Rennen haben, möglichst niedrig machen, um halt einfach dafür zu sorgen, dass wenig Kohlenhydrate verstoffwechselt werden.
Ja, so, das für den Amateurathleten vielleicht sogar ein Wert, der noch ein bisschen wichtiger ist, als jetzt eure VO2 Max bis ins Unendliche hochzuballern. Also
das ist ja das.
Wenn
ist
ihr einen Langdistanz macht, bitte keine VO2 Max über 80 ballern und dann die Rate auf 1 stehen haben. Dann
genau.
Dann seid ihr ein guter Sprinter, aber kein guter Langdistanzathlet.
Genau. Und das ist ja auch einer der Gründe, weswegen ich glaube, jetzt ist es tatsächlich vorbei, dass diese VO2 Max halt so die Kenngröße ist, die verkauft sich natürlich immer sehr, sehr gut und auch sämtliche Sportuhren zeigen jetzt die VO2 Max an oder alle Fitness-Tracker zeigen die VO2 Max an und dann sagst du, ich habe eine VO2 Max von 60, bin aber schon 50 Jahre alt, boah, scheiße, bist du fit.
Ah, pass auf, das kommt jetzt aber nochmal, ne? Das kommt jetzt nochmal richtig wieder mit dem ganzen Longevity-Trend, weil ja VO2 Max, wenn die hoch ist, anscheinend einer der größten Faktoren für Langlebigkeit ist, Nils.
Ja, das sage ich ja gerade, weil das heißt jetzt aber nicht, dass du dann einen guten Ironman machst.
Ja, du musst dich entscheiden, willst du lange leben oder willst du einen guten Ironman machen?
Ich glaube, dass tatsächlich, dass, also die VO2 Max wurde ja auch von vielen Trainern, / Wissenschaftlern immer so als das absolute Nonplusultra gesagt und auf der Langdistanz ist es halt einfach nicht so. Also das weiß man ja auch, Frodo hat es ja auch gesagt, Sebi hat das gesagt, die haben Hawaii gewonnen, die hatten alle keine hohe VO2 Max. So, und klar, die Norweger, Blumi ist jetzt ein Beispiel, der, ob das jetzt wirklich eine 100er VO2 Max war, wie es angeblich vor Paris der Fall war. Er hat aber auch nicht Paris gewonnen, er hat gar keine Medaille gewonnen, hat mit dem Kopf gegen die Buswand gehauen, weil er nur, was ist er geworden, 7. oder 8. geworden ist.
Zum Glück hat er einen Helm aufgehabt.
Also genau, VO2 Max gewinnt halt einfach keine Rennen, das ist tatsächlich so. Es macht natürlich schon Sinn, auch die VO2 Max versuchen hochzubringen. Also die ist natürlich ganz klar, je mehr Sauerstoff ich umsetzen kann, desto fitter bin ich. Und in der Regel ist es so, wenn ich das Dach hochbringe, kann ich danach auch das habe ich mehr Hubraum zur Verfügung. Dann kann ich auch in den unteren Drehzahlen in der Regel besser arbeiten, effektiver, ökonomischer arbeiten. Aber die VO2 Max ist halt nicht alles. Und alles ist halt eine Frage der Zeit. Da kommen wir dann im Grunde genommen wieder zu der Frage, die du gestellt hast, an die ich am Anfang gedacht habe. Zu welchem Zeitpunkt, also ist es wichtig, das habe ich ja gedacht, erst das Dach zu bauen und dann das Fundament oder erst das Fundament und dann das Dach. es gibt schon einen Zeitpunkt bei Amateursportlern auf die VO2 Max zu zielen, gerade wenn die Ironman-Wettkämpfe halt noch weit weg sind, wenn es halt einfach Sinn macht, oder man es auch in Kauf nehmen kann, dass die Bildungsrate halt noch ein bisschen hoch geht, weil ich halt, wie gesagt, durch solche Torque-Intervalle, durch gute Schwellenintervalle, durch lange Einheiten die Bildungsrate nachher auch wieder runterbringe. Und es ist ja auch nicht so, dass das Ganze halt parallel läuft. Also es ist jetzt nicht so, ich bringe die VO2 Max hoch, die Bildungsrate steigt, ich bringe die Bildungsrate wieder runter. Genauso geht auch die VO2 Max wieder runter. Also das sind ja immer alles Prozesse. Deswegen macht es schon auch Sinn, jetzt im Winter sich zum Beispiel darauf zu konzentrieren, erstmal die VO2 Max wieder hochzubringen. Haben wir schon oft drüber gesprochen. Jetzt sind die Tage kürzer. Man kann keine langen Einheiten machen oder lange Einheiten sind sehr, sehr intensiv aufgrund der Temperaturen. Kostet halt einfach sehr viel Substanz. Das heißt, ich kann problemlos zweimal pro Woche auf dem Rad irgendwie was Intensives trainieren. Oder könnte, oder ich mache einmal pro Woche Hill Reps, einmal pro Woche auf dem Rad was Intensives, bringe die VO2 Max hoch und dann ab März, April sorge ich dafür, dass die Bildungsrate runtergebracht wird, dann habe ich eigentlich so eine ganz gute Basis gelegt. Also alles hat so seinen Zeitpunkt. Die Profiathleten tatsächlich, für die ist das Ganze ein bisschen komplizierter, weil die natürlich auch mittlerweile sehr viele Attacken fahren müssen, wo dann eine gute, hohe VO2 Max wieder sehr hilfreich ist. Oder wo es eigentlich auch eine Notwendigkeit ist, da ist es oftmals so, dass wenn du die Bildungsrate zu weit runterbringst, dann kriegst du halt einfach gar keine, kannst du gar keine Attacke mehr mitfahren. Dann wärst du abgehängt und dann bist du nicht mehr dabei im Zug. Vielleicht verändert sich das jetzt wieder mit der 20-Meter-Regelung, was wir in der letzten Episode besprochen haben. Aber für den Amateur ist eigentlich oder sollte das Ziel sein, tatsächlich vorm Ironman, vorm Halb-Ironman eine möglichst niedrige Bildungsrate haben. Und da ist die niedrigere Bildungsrate wesentlich wichtiger als eine hohe VO2 Max mit einer hohen Bildungsrate. Das wäre nicht gut, denn dann kann ich auch Laktat tatsächlich auch tolerieren. Also dann spüre ich das auch nicht so. Athleten, die eine niedrige Bildungsrate haben, denen tut Laktat auch wirklich sehr früh schon weh. Also die fahren dann über einen Berg und merken relativ schnell, oh, das tut mir weh, obwohl das Laktat noch gar nicht so hochgeschossen ist. Athleten, die eine hohe Bildungsrate haben, die fahren über diese Hügel rüber und merken das gar nicht und drehen permanent über die Schwelle, hauen permanent Zucker raus. Die steigen dann vielleicht noch ganz gut vom Rad, aber die laufen dann in der Regel einen richtig, richtig schlechten Marathon, weil sie halt einfach ja wirklich platt waren. Und das waren ja auch so diese Athleten, die halt alles auf die VO2 Max gesetzt haben. Die sind dann alle oft super gut geschwommen, sind dann richtig stark Rad gefahren und dann war oftmals der Marathon genauso lang wie der Radsplit. Dann hatten die zwar eine gute VO2 Max, aber haben dann kein gutes Ergebnis gehabt, weil sie halt einfach eine sehr hohe Bildungsrate hatten.
Wir hätten nochmal eine Diagnostik machen müssen, 2022, Nils. Du hast ja mein Rennen beschrieben gerade.
Und wir haben noch nicht mal mehr so viel an der VO2 Max gearbeitet. Nee,
wir haben einen schönen Raceface gemacht, dass jetzt die Rate dann auch nochmal senkt. Nein, ich denke, ist umfangreich beantwortet, die Frage. Und ich habe noch eine gute Frage, die ich glaube, 4 oder 5 Mal geschickt wurde. Und zwar Leute, die für einen Triathlon, Mitteldistanz, Langdistanz, olympische Distanz, also viele, viele verschiedene Varianten da trainieren. Und viele von den Leuten haben das als Hauptziel. Ist ihr A-Race, sind 1 oder 2 oder 3 Triathlons. Im Sommer natürlich. Und jetzt wollen sie aber mal im Winter einen Zehner laufen oder im Frühjahr mal einen Marathon oder einen Halbmarathon mit einbauen. Und wie macht man das am besten? Also wie kann man sich gut auf einen Triathlon vorbereiten, aber gleichzeitig trotzdem noch, jetzt klar ist es dann was anderes, gehe ich auf Bestzeit oder nicht, aber bei den meisten ist jetzt, also alle, die mir jetzt geschrieben hatten, war klar, Triathlon ist Fokus, aber irgendwo dann Berlin-Halbmarathon aus Glück einen Startplatz bekommen und das will ich natürlich mitnehmen oder Hamburg-Marathon will ich mitnehmen, weil Startplatz bekommen, oder nochmal einfach einen Zehner laufen. Also die meisten waren wirklich so, dass sie nochmal einen Halbmarathon oder Marathon irgendwie in einen Triathlon-Plan einbauen wollen, aber nicht das Triathlon-Training dadurch beenden wollen und jetzt in reinen Laufplan switchen wollen.
Oh, da bin ich froh. Ich dachte schon, du kommst jetzt nämlich mit denen, die wollen eigentlich Triathlon machen, aber wollen im Winter Hyrox machen, dass du jetzt mit den Hybrid Bands kommst. Da hatte ich jetzt tatsächlich schon, da hätte ich mir auf die Zunge beißen müssen. Da bin ich ja eher so ein Sam Laidlow. Der lässt ja auch immer richtig geile Dinger den Hybrid Athletes gegenüber. Aber das, Gott sei Dank, ist es die Frage nicht. Deswegen muss ich das Ganze nicht beantworten. Ich finde ja tatsächlich,
Kannst du dir schon mal.
Ich finde ja, da gibt's andere Experten. Da muss man, glaube ich, nur auf Instagram gehen, da gibt es so viele Experten, die genau wissen, wie dieses Hybrid-Training funktioniert. Da habe ich noch nie mitgemacht, deswegen kann ich da nichts zu sagen, da bin ich kein Experte für. Aber die andere Frage, das ist tatsächlich etwas, wo ich auch meine Meinung geändert habe, deswegen ist es halt auch wirklich spannend, gerade was den Frühjahrsmarathon anbelangt. Was die Unterdistanzen anbelangt, sehe ich überhaupt gar keinen Grund, warum man das Training irgendwie verändern sollte, wenn man einen Zehner oder einen Halbmarathon laufen will, weil das tatsächlich sogar auch einhergeht. Also in der Regel ist es ja so, dass im Winter läuft man dann eher irgendwelche Crossläufe oder maximal 10 Kilometerläufe, hat man jetzt auch bei den Silvesterläufen gesehen, die in der Regel irgendwie krumme Distanzen haben oder maximal ein Zehner sind. Wo dann ja dieses Training, was ich angesprochen habe, das VO2-Max-Training, was jetzt bei vielen Athleten auf dem Plan steht, durchaus positiv ist, weil da spielt die Bildungsrate und die Glykogenspeicher spielen da überhaupt keine Rolle, weil selbst ein Halbmarathon ist ja für die meisten unter 2 Stunden vorbei. Also selbst ein Halbmarathon kann man dann eigentlich rennen, ohne sich Gedanken über die Bildungsrate zu machen. Das heißt, dieses intensive Training, gerade auch in Kombination, wo ich ja großer Fan von bin, von den Long-Slow-Run, den langen Läufen, die vorsichtig aufgebaut werden, die auch jetzt nicht zwingend 90 Minuten sein müssen, habe ich auch oft drüber geredet. Für viele ist auch eine Stunde schon ein Long Run, aber den kann man dann aufbauen auf 90, 100, ob das 120 Minuten, 2 Stunden sein müssen, sei dahingestellt. Das hängt dann individuell vom Athleten ab, aber so eine Stunde 30 bis Stunde 40, das ist schon wirklich eine gute Länge für einen guten Long Run, die in Kombination mit kurzen, schnellen Einheiten dafür sorgt, dass man in der Regel auch eine sehr, sehr gute 10 Kilometer oder Halbmarathonzeit laufen kann oder sogar auch 5 Kilometer laufen kann. Also dann hat man eigentlich eine sehr, sehr gute Laufform. Und gerade, du hast es angesprochen, der Berlin-Halbmarathon, der ja so im April ist, oder viele andere Läufe sind im April, auch in Hamburg, der Halbmarathon im Rahmen des Haspa-Marathons, also des Stadtmarathons, auch der ist im April. Hannover hat einen großen Stadtmarathon, wo auch ein Halbmarathon gelaufen wird. Und das ist eigentlich so für die Athleten, die wir betreuen, in der Regel auch so das erste Highlight, dass man da versucht, Bestzeit zu laufen, weil man im Winter diese hochintensiven Einheiten macht und dann im Februar, März nachher so Richtung Schwelle trainiert. Und das ist genau die Zielpace des Halbmarathons. So, das heißt, es passt eigentlich sogar perfekt. Und man darf halt nicht vergessen, dass du im Triathlon, das ist ja das Tolle, durch die Radeinheiten halt einfach auch einen sehr, sehr positiven Impact hast auf die Laufperformance. Denn du hast halt einfach nochmal oftmals 3-4 Stunden pro Woche mehr Training auf dem Rad, was sich positiv aufs Lauftraining auswirkt. Wenn du diese 3-4 Stunden noch laufen würdest, würden da 90% der Athleten auseinanderfliegen, weil der Bänder und Sehnen und oftmals auch die Muskulatur das nicht mitmachen würde. Das wäre zu viel Impact. Dadurch, dass sie aber Rad fahren, haben sie dann halt einfach einen besseren Stoffwechsel und können halt einfach viel, viel höher drehen. Das heißt, das schließt sich gar nicht aus. Und ja, sogar Schwimmtraining ist, was den Motor anbelangt, ja auch total positiv. Also wenn ich einmal pro Woche oder zweimal pro Woche hochintensive Schwimmeinheiten schwimme, wo ich auch einen positiven Effekt auf meine VO2 Max habe, wirkt sich das auch positiv aufs Laufen aus, ohne dass ich muskulären Impact habe. Also das ist ja auch nicht ohne Grund, weswegen die Triathleten auch im Winter dann halt einfach bei den Spezialisten mithalten können, weil sie halt einfach ein sehr hohes Volumen trainieren, weil sie halt pro Woche als Hobbyathlet im Triathlon trainierst du ja relativ schnell schon 10 Stunden. Mhm. Wenn du das, ein Hobbyläufer, wenn der 10 Stunden pro Woche läuft und der, sagen wir, den Großteil seiner Kilometer im 5er-Schnitt läuft, wären das 120 Kilometer. Das sind ja brutale Laufumfänge. So, das heißt, da gibt es keinen Grund, das nicht so zu machen. Marathon ist nachher eine Geschichte, da war ich auch lange der Meinung, dass tatsächlich ein Frühjahrsmarathon negativen Impact auf die ersten Rennen des Jahres hat. Die Frühjahrsmarathons, ich habe es gesagt, die sind in der Regel so im April. Und wenn ich dann im Mai, Juni gute Triathlons machen will, dann ist es schon schwierig, weil man braucht schon so 3, 4, 5 Wochen, um sich von so einem Marathon zu erholen. Das hat sich tatsächlich so ein bisschen geändert, auch durch die Superschuhe, weil man halt einfach wirklich, und damit meine ich gar nicht die Carbonplatte, sondern damit meine ich eher tatsächlich den Foam und die Stackheight, also die Höhe der Sohlen, diese 4 Zentimeter, 40 Millimeter hohen Sohlen und der Schaum, der halt einfach dafür sorgt, dass man sich wesentlich schneller erholt. Und das ist wirklich ganz faszinierend zu sehen, dass ich jetzt ein paar Athleten schon hatte, und das waren jetzt nicht nur Fritz, bei dem war das damals so am auffälligsten, als er dann in Roth sein Superrennen hatte und ich glaube Gesamtsiebter geworden ist. In dem Frühjahr ist er auch den Hamburg-Marathon in der 2:31 gelaufen. Und wenn du es halt richtig machst, du musst den Mut haben, dass du dann nach dem Marathon tatsächlich dich für so einen Zeitraum von 2, vielleicht 3 Wochen aufs Schwimmen und Radfahren konzentrierst und das Laufen wirklich total hinten anstellst und auch ein bisschen aufpasst mit den Intensitäten. Also die nächsten 2 Wochen würde ich jetzt keine hochintensiven Radeinheiten oder hochintensiven Schwimmeinheiten machen, weil du musst dem Körper schon ein bisschen Ruhe geben. Aber in der Regel ist es so, dass du dich von dem Marathon heute durch die Schuhe schneller erholst. Dann machst du Pause, was das Laufen anbelangt, steigst dann wieder mit 2, 3 Läufen pro Woche ein und hast dann so ein hohes Laufniveau durch die Vorbereitung auf den Stadtmarathon, dass du mit wesentlich weniger Aufwand nachher das Laufen in den letzten Wochen eigentlich auf einem sehr, sehr hohen Niveau hältst und dann auch eine richtig, richtig gute Marathonzeit im Ironman läufst. Das ist, ich würde sagen, so Ende April den Marathon und dann Anfang Juli den Triathlon, also Halbdistanz.
Also Hamburg-Rot wäre so die Kombi, Hamburg, was der Fritz gemacht Hamburg, hat.
Genau, das funktioniert. Noch alles andere, was enger ist, würde ich nicht machen. Und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Also zum Beispiel hat Sam Laidlaw ja auch angekündigt, dass er in Barcelona im März schnell einen Marathon laufen will.
Ja, absolut. So, bin ich gespannt.
Und das ist halt etwas, der wird da jetzt keine Fabelzeit rennen. Also ich denke mal, ich glaube, dass er. Ich kann mir vorstellen, dass er schon auf so eine. Ich glaube, er wird sich schwer tun, unter 2:30 zu laufen.
Oh, ich glaube, dass er irgendwas.
Der wird unter 2:30 rennen, aber der wird nicht unter 2:25 laufen. Ich glaube, der läuft so eine 26, 27. Ich glaube, schneller läuft er nicht.
2:23, 36, sage ich.
Dafür musst du halt einfach auch schon richtig, richtig schnell laufen. Und ich glaube, da fehlt ihm die Unterdistanz. Ich glaube, dass er halt einfach 10 Kilometer nicht wirklich schnell laufen kann.
Wir werden sehen. Aber nochmal ganz wichtig, du hast es super gut ja schon gerade eben beschrieben eigentlich, aber der Punkt war jetzt beim Zuhören mir nochmal ganz, ganz wichtig, dass es klar rauskommt, dass nicht nur geguckt wird vor einem Marathon, wie trainiere ich jetzt, um da eine geile Zeit zu machen und wie kann ich noch spezifische Marathon-Einheiten in diesen Triathlon-Plan integrieren und meinen Longruns spezifischer machen, sondern das Allerwichtigste für danach. Eure A-Races im Sommer ist eben danach. Also, dass ihr dann wirklich Laufen ruhig angehen lasst, ehrlich zu euch seid, genug Regeneration ranlasst. Und du hast gerade nochmal gesagt, wie viele Wochen würdest du Schwimmen und Radfahren fokussieren nach dem Marathon?
Also mindestens 3 Wochen. Mindestens 3 Wochen, vielleicht sogar 4 Wochen.
Okay.
Also ich würde tatsächlich eine Woche komplett Laufen weglassen. Würde dann in der zweiten Woche nach dem Marathon mit 2, maximal 3 Läufen einsteigen und dann tatsächlich ganz easy 30, 40 Minuten, um einfach wieder in die Motorik reinzukommen. Und dann würde ich vermutlich in der dritten Woche wieder so mit 3 bis 4 Läufen einsteigen. Was ganz wichtig ist, selbst wenn ihr jetzt den Marathon auf Bestzeit laufen wollt, ich bin großer Fan von Race-Pace-Intervallen. Ich glaube, das wird mittlerweile in der ganzen Weltspitze so gemacht und das sieht man ja auch immer mehr. Dann lauft ihr natürlich sehr viele Kilometer, auch gerade bei den Key-Sessions, bei den Long-Runs, in der Geschwindigkeit, die ihr auch beim Marathon laufen wollt. Bei Fritz war das jetzt die 3:30 bis 3:35er Pace pro Kilometer. Dann kommt es halt so auf so eine 2:30. Und da haben wir dann natürlich viele Key-Sessions, 3x8 Kilometer sind wir zu dem Zeitpunkt noch nicht gelaufen. Jetzt würde erst laufen 3x8 Kilometer nachher in diesen Pace von 3:30 pro Kilometer. Vor- und einlaufen, kurze Pause dazwischen, bist du irgendwie beim 32-33 Kilometer Lauf. Das ist eine Key Session, die man so 2-3 Wochen vorher gut machen kann. Vielleicht sogar noch progressiv, dass du versuchst, das dritte 8 Kilometer Intervall noch so leicht schneller zu laufen. Vielleicht so eine 3:25. Wenn der Athlet das hinkriegt, dass er im müden Zustand am Sonntag in der Trainingswoche, wo er 120 Kilometer gelaufen ist, die ersten 8 Kilometer 3:30 läuft, die zweiten 8 Kilometer auch 3:30 und dann nochmal 8 Kilometer vielleicht in der 3:25 läuft, dann kannst du sicher sein, der wird, wenn er die richtigen Umfänge trainiert hat, den Marathon in 3:30 durchlaufen können. Danach musst du aber diese Läufe Richtung Ironman Pace laufen, das heißt, dann läufst du sie nicht mehr in der 3:30er Pace, sondern dann läufst du eher eine Pace, die reell ist für den Marathon im Ironman. Das heißt, da gehst du dann runter und läufst diese Läufe dann eher im Bereich von 3,50 bis 3,55. Die baust du dann wieder genauso auf, also du fängst erstmal wieder mit kürzeren Intervallen auf. Und das hat natürlich den riesen Vorteil auch, dass du dann die ganze Zeit denkst, hey, das ist ja Crew Space. Ich bin doch vor 5 Wochen, bin ich das Ganze doch 20 Sekunden pro Kilometer schneller gelaufen. Da kommt jetzt aber natürlich die Müdigkeit durchs Radfahren und das erhöhte Schwimmtraining dazu. So, und wenn man dann aber auch noch diese 3,30 laufen würde, das würde nicht funktionieren, dann würde man irgendwann platt sein. Wenn du aber halt sagst, nee, ich laufe jetzt wirklich nur eine reelle Pace, die ich auch im Marathon laufen kann, im Ironman, Marathon im Ironman, dann, das ist halt ganz, ganz wichtig, dass man die Zeit dann quasi insofern anpasst, dass man langsamer läuft als das, was man vorher gemacht hat. Und das erfordert natürlich auch Mut, weil man natürlich denkt, warte mal ganz kurz, ich bin doch vor 2 Monaten das Ganze viel, viel schneller gelaufen.
Ja, ja, das ist
also
so geil.
Also man muss auch da das große Ganze betrachten.
Ja, es ist so geil. Also die Frage war ja ganz klar darauf abgezielt, klar, mein Ziel ist Marathon, aber die Frage war schon so, was muss ich im Training machen, damit ich einen geilen Lauf auch machen kann? Und eigentlich Output für mich, jetzt wieder das Wichtigste, was ich mitnehme, ist eigentlich viel wichtiger ist die Zeit danach, dass du dir die Triathlons nicht zerstörst und
genau
die direkte Zeit danach, aber auch dann danach wieder, ich gehe jetzt auf Ironman-Marathon-Zeit oder 70.3-Zeit und nicht wieder auf reine Laufzeit, die ich laufen will, was dann schneller ist, weil ich auch wieder einfach dann, also ich beziehe es jetzt einfach bei uns auf den Club, dann kommen die Peak-Pläne, da ist viel Race-Pace drin, auch auf dem Rad und beim Schwimmen, und wenn ich dann noch zu schnell laufe, dann ist die Gesamtbelastung wieder so hoch, dass ich mir auch wieder meinen A-Race dadurch zerstöre. Also es kann sehr gut funktionieren, aber für mich ist jetzt so wirklich Takeaway viel wichtiger selbst oder auch vielleicht den Mut zu haben, ich mache nur 2, 3 spezifische oder 4 spezifische Longruns vorher und mehr mache ich gar nicht und stelle gar nicht vorher in meinem Training um, sondern ich mache mir viel mehr Gedanken, was mache ich danach, damit ich meinen A-Race nicht gefährde.
Genau, also ich glaube tatsächlich, man könnte rein theoretisch die Ironman-Vorbereitung einfach nach Plan durchziehen.
Mhm.
Man müsste vermutlich, da müsste ich jetzt dann nochmal ins genaue Timing gucken, aber man müsste vermutlich, wie du es eben gesagt hast, nur den Long Run, der ja auch bei uns schon beispielsweise, wenn ich das jetzt betrachte, der ja auch schon Inhalte hat, die müsste ich dann einfach nur der Race Pace Marathon anpassen und müsste vermutlich das Ganze auch noch ein bisschen länger machen. Also es macht natürlich schon Sinn, in der Vorbereitung nachher auch mal einen 32, 33, 34 Kilometer Lauf zu machen. Für die, die schnell unterwegs sind, für die, die jetzt Marathon eher im Bereich von 4 Stunden laufen. Aber da ist es dann auch wieder so eine Sache, da wüsste ich nicht, ob ich das machen würde.
Guck mal, wir machen mal kurz den Spaß. Weißt du, wann der ist, der Berlin, der Hamburg-Marathon?
Ja, im letzten Aprilwochenende, ich glaube 25. April oder 26. April, irgendwie sowas.
Ja, guck mal, da geht man sogar schon in Peakphase rein. Also das Ende Bild, Anfang Peakphase.
Mhm. Was wäre da jetzt zum Beispiel der Long Run in der Phase genau?
Genau, also ich bin jetzt
Wobei eigentlich müsstest du ja in die 4 Wochen davor gehen. Du müsstest jetzt ja eigentlich
genau,
ich guck
jetzt die 4 Wochen davor.
Ist Ende
einmal
März.
Long Slow Run. Achso, Ende März. Ja gut, ich bin jetzt am 18.04. würde ich jetzt rückwärts gucken. Das Long Slow Run 1,45.
Genau, der müsste dann
ein Race Day noch drin, Halbmarathon.
Genau, ja.
Long Slow Run 1,45. Dann 2,1 Schwellenlauf. Also eine Stunde
genau,
45, 2,1 Schwellenlauf.
Da müsste ich dann zum Beispiel einfach nur in Anführungsstrichen die Struktur verändern. Da würde ich dann keinen 2,1 Schwellenlauf machen, sondern da würde ich dann vielleicht eher sowas wie dann zu dem Zeitpunkt 3x6 oder 5,4,3,2,1 in Marathon-Ziel-Pace, was halt ein bisschen langsamer ist als die Schwelle. Aber vom Impact her sind wahrscheinlich bei diesem Schwellenlauf auch 15 schnelle Kilometer. Der Gesamtlauf wird dann durch Einlaufen, Auslaufen und die Intervalle dazwischen länger. Dann würde ich dann schon 2 Stunden 15 laufen, wenn ich mich auf einen Marathon vorbereite. Die schnell gelaufenen Kilometer sind aber nahezu identisch. Das sind dann, die variieren vielleicht um 3 oder 4 Kilometer.
Und dann die Woche davor ist ein gesteigerter langer Lauf. 3x10 Minuten, 3x10 Minuten und Ein- und Auslaufen. Also 6x10 Minuten mit Ein- und Auslaufen noch. Und dann steht also bis am Ende eben hochgesteigert auf Ironman Marathon Pace. Das kann man dann ja einfach auf Solo Marathon Pace abändern. Das heißt, ich muss nur die Pace anpassen und kann den Plan eigentlich stehen lassen.
Genau. Das ist im Grunde genommen, ist das auch wieder da schließt sich ein klein bisschen zu der, ein Kreis zu der Frage am Anfang mit den richtigen Trainingsbereichen, die tatsächlich allerersten Bereiche, die allererste Frage, wo du gefragt hast, der Athlet gefragt hat mit dem Puls, der 5 Schläge mhm. höher ist und ich habe immer Angst, dass ich in den falschen Trainingsbereichen laufe. Das ist alles, es ist alles kein Hexenwerk, es ist alles keine Rocket Science und wenn ich fit bin, ein guter Läufer bin, das ist auch kein Unterschied dann von 20 Minuten. Das ist vielleicht ein Unterschied, ob ich dann wirklich richtig diese, also wenn ich jetzt die einfach nur die Läufe, die du mir gerade vorgelesen hast, ich muss sie natürlich schon verlängern, weil ich laufe nachher einfach 42 Kilometer am Stück. Das heißt, wenn ich, sagen wir jetzt mal, einen 3-Stunden-Marathon laufe und ich laufe in der Vorbereitung nur 1:45, dann ist das Gap schon sehr, sehr lang. Dann macht es schon Sinn, auch mal die Läufe zu verlängern und 2:15 zu laufen. Wenn ich jetzt aber einfach nur die Intensitäten so lassen würde, wie du sie beschrieben hast, und ich verändere einfach nur die Länge der Einheit, dann laufe ich den Marathon in 3 Stunden. Wenn ich jetzt dann noch diese ganzen Einheiten so verfeinere, wie ich sie gerade gesagt habe, dann ist es nicht so, dass ich dann 2:45 laufe, sondern dann laufe ich vielleicht eine 2:55 oder 2:54 oder so. Also diese, was ich damit sagen will, ist, um die letzten 4, 5, 6 Minuten rauszuholen, um dann wirklich an meinen Peak zu kommen, da muss ich tatsächlich die Einheiten nochmal feiner dosieren, muss ich nochmal ein bisschen mehr an der Schwelle arbeiten oder nochmal ein bisschen mehr Race Pace machen und muss die Intervalle auch noch ein bisschen länger machen. Aber wenn ich fit bin, dann laufe ich den Marathon, trotzdem in 3 Stunden. Einfach nur aus der Vorbereitung. Aber wenn ich eine 2:50 laufen will, dann muss ich also für diese letzten 10 Minuten.
Ja, aber klar, das ist ja dann auch so, wenn ich jetzt eine absolute Bestzeit, dann muss ich auch mehr Laufkilometer und weniger schwimmen und klar, das ist ja dann auch gar nicht die Fragestellung.
Ja, aber nein, ich wollte aber einfach nur sagen, in der Situation, dass sich das die Athleten auch nochmal bewusst machen, dass halt einfach, ich bin, wenn ich als Triathlet ambitioniert trainiere, bin ich so fit. Ich muss einfach dann halt noch mal ein bisschen die Spezifität reinbringen, muss etwas längere Läufe machen. Aber ich bin so fit, dass ich trotzdem einen verdammt schnellen Marathon laufe, der nicht weit weg ist von meiner absoluten Bestzeit, wenn ich halt alles anders mache. Das ist das, was ich meine. Das sind dann vielleicht 10 Minuten oder 5 Minuten oder so, je nachdem, wie gut ich bin. Aber ich bin so fit und das ist auch das, was ich meine mit der Einheit. Ob ich jetzt 30er Intervalle fahre oder 30-15er Intervalle fahre oder 40-20er Intervalle fahre. Solange ich sie fahre, ist es eigentlich egal, was ich fahre oder ob ich 4 Minuten Intervalle fahre. Und ob ich den Long Run in der 5er Pace laufe oder in der 5-10er Pace laufe, wenn mein Fettstoffwechsel bis 4:55 geht oder 5:20 laufe, ist mehr oder weniger egal. Wenn ich ihn die ganze Zeit in 4:40 oder 4:30 laufe, das ist nicht egal, weil dann verbrauche ich die ganze Zeit Kohlenhydrate, dann trainiere ich zu intensiv. Aber dieses, ob ich mit Puls 145 laufe oder 150, wenn ich bis 155 laufe, es ist unterm Strich ist es egal, wenn ich die Einheiten alle absolviere, dann bin ich einfach fit. Mhm. Und das ist das wirklich
Input
manchmal
gleich
einfach.
Output. Noch ein Kreis.
Es ist einfach, ich will jetzt nicht sagen, einfach den Kopf öfter ausschalten, aber einfach sich nicht so viele Gedanken machen. Und auch, das ist, sagen wir auch ganz häufig, wenn du Einheiten hast, die Spaß machen, dann mach die Einheit, die wird dich voranbringen. Ich hatte das heute auch wieder. Ich habe mit Flo Hill Raps gelaufen, das erste Mal seit Ewigkeiten. Und dann habe ich danach geguckt und der ist Hill Raps in den letzten Monaten lange nicht so schnell gelaufen wie heute mit mir. Und das war wahrscheinlich von der Anstrengung. Er hat schon gesagt, Alter, das tat schon richtig weh, aber es hat halt, zu zweit pusht du dich halt. Das war jetzt auch eine VO2 Max Einheit, da ist es halt auch dieses nach oben, da ist diese Grenze nach oben sehr, sehr eng. Da kannst du, gut, du kannst schon zu hart gehen natürlich, aber da darf man auch mal ein bisschen drüber gehen. Das darfst du jetzt auch nicht jedes Mal, aber einfach mal Kopf abschalten, einfach mal machen und nicht gucken, oh, jetzt war mein Puls aber 2 Schläge zu hoch oder gerade auch nachher früher.
Wichtig ist, dass der Inhalt getroffen wird, den du treffen sollst.
Genau, der Inhalt muss getroffen werden.
Also gucken,
der Inhalt
in den Plan
getroffen
schauen,
werden.
Wo soll ich hin?
Ganz
und dann am Ende nochmal reinschauen in die Einheit. Nicht nur APR bewerten, sondern auch nochmal in die Auswertungstools gucken
ganz
und die nutzen und sagen, okay, habe ich jetzt die Bereiche getroffen, die ich treffen sollte und passt das mit meinem Gefühl überein? Ja, alles super.
Genau.
Wenn was abweicht, oh, blöd, ändere ich nächste Mal.
Exakt. Und gerade jetzt, wenn man viele, die halt immer alleine trainieren und die jetzt vielleicht im Frühjahrstrainingslager mit anderen trainieren, ihr seid in einer guten Gruppe drin und ihr müsst dann mal über eine Bodenwelle rüberdrücken oder ihr müsst vielleicht auch mal einen längeren Berg, 15 Minuten, mal so ein bisschen drüber gehen. Klar, wenn ihr komplett eure Bereiche verlässt, das, was du eben gesagt hast, und ihr guckt danach in die Auswertung und ihr seid halt alles in Halb-Ironman-Intensität gefahren, dann ist es nicht die richtige Gruppe. Dann müsst ihr das Ego haben und sagen, nee, ich gehe jetzt eine Gruppe runter. Das ist einfach, sonst macht ihr euch das Training kaputt. Aber wenn ihr halt die Bodenwelle mal eure Bereiche verlasst, dann ist es überhaupt kein Grund zu sagen, kürzer, 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 sondern da kann man einfach auch mal drüber gehen, weil die Gruppe zieht euch dann halt 3, 4, 5 Stunden über die Insel, sorgt für eine riesen Motivation, für Spaß, man unterhält sich die ganze Zeit, hat im besten Fall alle 10, 15 Minuten irgendwie einen anderen neben sich und einfach mal machen, nicht sich alles immer Gedanken drüber machen, dass jetzt das Training komplett für die Katz war. Wenn ich Stunden mache, die machen mir Spaß, dann werde ich in der Regel auch schneller.
Sehr
das
gut.
Ist einfach so.
Nils, ich würde sagen, wir lassen das dabei. Ich
so viel zu, wir machen heute ein bisschen kürzer.
Die sparen wir uns auf, wir wollten heute ein bisschen kürzer machen, hat wieder nicht geklappt.
Aber
ja, weil du die Fragen auch nicht kurz beantworten kannst und ich dann natürlich auch.
Ah, oh, nee, das macht ja auch, dann da steckt auch dann auch so
ja,
viel drin.
Ja, das macht Spaß. Das macht einfach Spaß.
Und das
auch
Schöne,
am meisten
das,
Spaß.
Das Schöne ist ja tatsächlich auch einfach, weil du, ich muss mich da immer auf die Zunge beißen, dass ich keine Namen nenne, weil du willst natürlich auch keinen in die Pfanne hauen oder so. Aber du, die kommen ja für jede Frage hast du ja irgendwie 5 Pappenheimer vor Augen und denkst so, oh, genau der, die könnte von dem sein oder die könnte von dem sein. Und das Schöne ist ja auch tatsächlich, dass ich dann, also auch in beide Richtungen, ne? Du hast den Zahlensklaven, der sich halt sklavisch an die Zahlen hält und der dann auf einmal in dem Moment, wo er dann ein bisschen ausgebrochen ist, besser geworden ist. Und du hast genauso auch die Athleten, die halt auch mal so einen Tritt in den Hintern brauchen, wo du halt sagst, nee, jetzt mal nach oben aufbohren das Ganze. Und auf einmal merken sie, oh wow, da steckt ja viel, viel, viel mehr drin, als ich jemals gedacht habe.
Ja.
Aber es kostet halt Zeit. Und wenn du die Athleten dann halt 3, 4, 5 Jahre betreust und dann halt einfach siehst, in welche Richtung das geht. Und das ist halt das, was auch so viel Spaß macht. Deswegen machen wir halt auch solche Folgen so viel Spaß. Und deswegen fällt mir das auch schwer, so eine Frage schnell zu beantworten, weil du dann halt gleich wieder diese ganzen Gesichter hast und diese ganzen vielen Trainingsgeschichten vor Augen hast. Und macht einfach Bock, weil das ist ja auch das, was mir an dem Job so viel Spaß macht, dass du halt einfach wirklich, du hast ja die Möglichkeit, Athleten zu beeinflussen. Und wenn dann das, weswegen sie ja meistens einen Coach kontaktieren, sie wollen schneller werden. Und wenn das dann der Fall ist, das macht natürlich total Spaß. Das ist halt super.
Ich habe ganz zum Abschluss nur noch eine Sache, wenn wir die Folge jetzt wirklich nennen, ein 10er mit Grieche ist besser als ein 20er ohne Grieche. Ich hoffe nur, dass ich in Rot nicht in die Situation komme, besser ein 20er mit Grieche als ein 40er ohne Grieche.
Nee. Der Grieche ist immer, der Grieche ist immer an die Finisher-Medaille gewonnen.
Das Gute ist, das checken jetzt nicht viele, aber die
nee, checken nicht viele.
Ist. So, tschüss Leute. Schöne Woche. Happy Training.
Niki Boy, guten Flug.
Ja, danke. Wir hören uns wieder nächste Woche. Live und in Farbe und in vor Ort aus Fuerteventura.
Genau, España. Bis dann.
Tschüss.